Hast du auch Angst, weil der Jürgen gerade seine Remote sich am Gelenk festschnallt?
Ja. Damit also, verknüppel ich euch jetzt dann.
Nein, aber tatsächlich hast du das noch nie gemacht und ich frage
mich. Das habe ich schon voll oft gemacht.
Was, also mir nicht bewusst, was jetzt auf uns zukommt.
Was?
Ich habe jetzt nur festgestellt, dass ich es mir doch lieber an die linke Hand machen sollte und nicht an die rechte.
Aber tatsächlich denke ich jetzt natürlich an Nunchakos und dann denke ich natürlich an die Ninja Turtles und dann denke ich natürlich an Michelangelo und dann denke ich an diese fantastischen Figuren, die von einem Hersteller, dessen Namen ich mich nicht erinnere, neulich herausgebracht wurden. Über den 90er Jahre Ninja Turtles Film, der meine Kindheit geprägt hat. Mhm. Und gibt es einmal in,
der erste
in
oder
ja, genau, der Film. In 21 Zentimetern und einmal in 40 Zentimetern.
Okay.
So.
Also so groß wie so eine große Bierflasche.
Möchte ich eine 40 Zentimeter große Ninja Turtles Figur bei mir stehen haben?
Wenn es dich glücklich macht?
Weiß ich nicht, aber es wäre sehr schön, wenn dich das daran erinnern würde, dass du dein Handy auf den Flugmodus schaltest, weil dann würde ich mal auf Play drücken.
Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen, ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt.
Erklär doch mal, Jürgen.
Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung.
Hallo, hier schwitzen mal wieder zusammen.
Der Jürgen.
Der Dominik.
Und der Philipp. Und es ist warm, ne?
Ja, das hast du bereits angedeutet mit dem ersten Satz.
Ich bin in einem moralischen Dilemma.
Erzähl uns davon.
Wir treffen uns nunmehr bereits Anno Domini 2020 am 10. August.
Ey, wie geil, dass wir einfach beide aufs Handy gucken mussten, was das Datum ist.
Ich hätte es gewusst. Die neue Folge ist am 6. August erst released worden. Das heißt, wir haben uns jüngst erst gesehen. Und jetzt habe ich mit etwas Ironie in unseren Slack-Channel geschrieben, juhu, ich freue mich, so euch schon wiederzusehen, weil wir aus Termingründen quasi jetzt hier die September-Aufnahme schon jüngst im August aufnehmen. Ja. Daraufhin kam gut Mensch diesmal positiv, dass du dich aufrichtig freust, uns schon wieder zu sehen, was
ich
mir schon wieder ein schlechtes Gewissen
gemacht hat. Ich habe mir erst gedacht so, ja, du meinst es jetzt ironisch, aber mir ist das scheißegal, ich find's wirklich schön.
Ja. Und du?
Mich fragt wieder keiner.
Ja.
Ich habe irgendein tolles GIF geantwortet, weil das mache ich eigentlich immer.
Das ist so mein.
Ich ein GIF geantwortet?
Diese Slack-integrierte GIF-Suche, das ist mein Leben.
Dein Kryptonit. Achso.
Nein.
Das ist mein Leben.
Das ist mein Ein und Alles. Aha. Ja, das ist sehr nah zusammen, aber es ist Urlaubszeit und Sommerloch und überhaupt. Und die Alternative wäre gewesen, einfach jetzt mal 6 Wochen keine Episode zu veröffentlichen oder 8 oder 10.
Oh Gott.
Und da haben wir uns gesagt, nee, dann machen wir lieber, da kniet sich der Jürgen mal ein bisschen rein, ne?
Nicht wie sonst.
Und dann machen wir einfach 3 Tage nach der letzten Aufnahme nochmal eine neue Aufnahme. Läuft schon.
Aber, also wir haben auf jeden Fall jetzt organisatorisch wenig Zeit, dem letzten Mal zu verkünden. Oder gab es wieder Neues,
also,
was wir dem Volke darbieten können?
Der Tobias hat uns eine Spende zukommen lassen zum Beispiel. Vielen Dank dafür, Tobias.
Dankeschön.
Der hat ja auch 10 Hinweise vorbereitet. Das wird noch ein wenig dauern, aber die liegen auf meinem Stapel. Und danke auch an den Felix, der hat mir schon vor der letzten Folge geschrieben und mir das Thema für heute geliefert.
Oha,
danke, der Felix.
Der Felix.
Ein Guter.
Was mich ein bisschen aggro macht, ist, das ist jetzt heute tatsächlich ein bisschen eine kürzere Folge, weil ich nicht so viel Zeit zur Vorbereitung hatte und ich hatte auch kein, normal habe ich ja immer eine Biografie, so, ne? Also ein Buch, das wirklich das Leben von A bis Z.
Jürgen, soll ich dir mal was sagen?
Ja.
Wenn du nichts sagen würdest, das wird heute mal kürzer und tut mir jetzt schon leid.
Ist auch egal, aber ich möchte mich rechtfertigen.
Ja, aber
ich muss mich vor mir selber rechtfertigen und ihr hört gerade zufällig zu.
Ist okay, das ist in Ordnung.
Er ist selber seine härteste Kritiker.
Und er wollte mir jetzt hier voll den Wind aus meinem Rant nehmen, aber ich lasse mir den Wind
nicht
aus meinem
Rant nehmen. Du haben.
Ich habe mir ein Buch in Österreich bestellt, das hat…
Weil es in Deutschland illegal war?
Das hat 29 Euro, das gab es nirgends zu kaufen.
What the fuck?
Auf Amazon gab es es für 980 Euro, war es gelistet, Amazon Amerika, gebraucht. Und in Österreich habe ich es gesehen für 29. Das
aber nur in Schilling noch.
Aber ich habe über fucking 10 Euro Versand bezahlt für ein Buch aus Österreich.
Puh.
Das ist schon hart, oder?
Naja, das ist halt gerade mit Deutschland, mit den innerdeutschen Versand von Büchern.
Können uns nicht leiden.
Naja, du kannst ja, wenn du bei der Post Sachen als Buchware versendest, dann kannst du es ja günstiger verschicken.
Ja, du musst halt Büchersendung draufschreiben und darfst es nicht fest verschließen.
Ist genau so?
Ja. Hä, kennst du das nicht?
Nein.
Das wusste ich aber lange Zeit auch nicht. Also mit anderen Worten, in Deutschland, wenn du sagst, du verschickst ein Buch, kriegst du günstigere Preise.
Ach, spannend.
Aber du musst halt sowas, irgend so eine Packung nehmen, die halt am Rand mit so einer, sagen wir, mit so einer
Aufklammer
genau. Gesichert ist, damit sozusagen die Post sagen könnte, ist das wirklich ein Buch? Wir machen mal auf, gucken rein. Oh, ist wirklich ein Buch. Dürfen wir weiter schicken.
Also habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört.
Ja.
Du liest nicht so viel, ne? Wie rechtfertigt sich das?
Naja, sozusagen Förderung, Kultur, gut, Buch.
Okay.
Krass. Das ist meine Interpretation des Ganzen.
Ich denke, das ist irgendwas Altes. Eine alte Regelung, die einfach noch Bestand hat. Und
Philipp.
Ja.
Bevor ich mit der Anekdote des Jahres um die Ecke komme,
ja.
Hast du etwas zu sagen?
Das klingt jetzt, als müsste ich mich noch für irgendwas.
Hast du eigentlich auch irgendwas
beizutragen? Naja, also meine Geschichte wird halt alles wegfegen.
Oh, das heißt, ich spare mir meine dann heute?
Ja. Yeah.
Sehr okay. Gut.
Also nein, die ist
nein,
ich versuche hier nur unnötigen Hype aufzubauen. Ihr dürft natürlich beide.
Ich freue mich sehr, dass wir so viel Feedback gekriegt haben auf die Stellt uns Fragen. Jetzt zwar eher kurzfristig, aber es kam doch einiges zusammen und von daher werden.
Du hast auf Twitter mit dem Ach-Account aufgerufen,
genau, dass man und in den letzten
Fragen stellen kann.
Okay, jetzt bitte wieder die Kachel mit Podcast-Paradoxon
ankreuzen. Jetzt kommt nämlich genau der Punkt, entweder ihr habt gehört oder ihr werdet noch hören eine Folge, in der wir eure Fragen beantworten.
Da bin ich mal gespannt, wie es
das
jetzt
macht. Und wenn das schön ist, dann wird es vielleicht auch nicht die letzte sein.
Da, da, da.
Da, da, da.
Und Jürgen ist sein eigener Vater.
Das ist Zeitreise-Paradoxon.
Dann keine Dark-Witze mehr machen, ich weiß.
War das ein Dark-Witz?
Okay.
Du hast echt nicht bis zum Ende geguckt, oder?
Hau den Witz raus.
Es ist kein
Witz. Entschuldigung, hau die Story raus.
Aber es wäre viel schöner, wenn es ein Witz wäre.
Also, ich bin etwas verschrien, dass ich immer von Kolleginnen erzähle. Nichts könnte ferner der Wahrheit sein.
Denn heute
ich
erzähle heute von einem Kollegen.
Ich bin etwas verschrien.
Ja.
Die Spatzen pfeifen jetzt von den Dächern.
Am 1. August hat ein neuer Kollege bei uns angefangen. Wie fange ich an? Wo höre ich auf? Heute offenbart er mir in unserem morgendlichen Call.
Er hat nur wegen dir dort angefangen? Er ist heimlich in dich verliebt?
Nein.
Okay. Ihr hört den Podcast?
Tatsächlich hat er, er hat Nachwuchs bekommen, hat ein kleines Kindelein und fuhr am Wochenende bei sommerlichen Temperaturen dieses Kind spazieren.
Und dann kam ein Affe auf dem Motorrad und hat
es wieder gesnatcht.
Nein. So, hat auf jeden Fall hörte Podcast und auf einmal hat er realisiert, dass dieser Dominik, der irgendwie klingt wie sein Dominik von der Arbeit.
Aber.
Auf jeden Fall ist er dann zum nächsten Internet das nächste Internet seines Vertrauens, hat auf die Ach-Seite geguckt und hat sich dann bestätigt gefühlt, dass das tatsächlich der Dominik ist, dessen Podcast er hört.
Und dann hat er gekündigt oder hört er jetzt den Podcast nicht mehr?
Nein, tatsächlich, also das ist ja heute erst passiert. Also wie gesagt, heute 10. August, am 1. August hat der gute Mann angefangen und eben letztes Wochenende die Realisation, heute wurde ich damit konfrontiert und tatsächlich hat er schon 8 gehört, bevor ich es ihm andrehen konnte. Jetzt ist aber nicht der spektakulärste Teil, sondern wir haben dann ein bisschen drüber geredet, ihr kommt niemals drauf, wie er auf diesen Podcast gekommen ist.
Über Wissenschaftspodcast.
Nein.
Hat's was mit einem Affen auf dem Motorrad zu tun?
Also, nein.
Schade.
Aber also, das ist die spezifischste Erklärung, wie jemand zu einem Podcast gekommen ist, die, wenn du mir das vorher gesagt hättest, hätte ich gesagt, kein Mensch.
Er hat sich vorgenommen, er hört von A bis Z alles durch, was in irgendeinem Verzeichnis gibt.
Nein, aber er hat sich vorgenommen und Verzeichnis sind tatsächlich gute Stichworte.
Nudelnummern?
Nein. Er ist jemand, der gerne thematisch Podcasts hört.
Ach, da war noch einer auf Twitter, der seine Podcast-Episoden der Länge nachsortiert. Das hat damit aber nichts zu tun.
Nein.
Nein, okay.
Er ist ins Erzgebirge gefahren. Also hat er bei iTunes Erzgebirge eingegeben für Podcast-Suche und ist dann auf unseren Robin Hood aus dem Erzgebirge.
Nein, ach, das ist
hat dann cool. Da reingehört und hat sich dann quasi gedacht, holla, die Waldfee, das ist eigentlich ganz interessant. Verliebt. Hat anscheinend relativ zeitnah gemerkt, dass wir auch aus Nürnberg sind und ist da deswegen dann hängen geblieben.
Oh,
das ist aber, voll nett. Also, ist doch.
Das ist krass, weil ich erzähle den Leuten immer Thema Podcast-SEO. Wie wichtig ist
das? Das ist so schlimm. Das war das Erste, was ich zu ihm gesagt habe. Das darf ich dem Jürgen niemals erzählen.
Und deswegen erzählst du es jetzt in aller Breite.
Naja, ich bin ja ehrlich.
Schön, so.
Dem Dominik habe ich es nämlich auch schon eingetrichtert.
Genau. Das war bei der jüngsten Folge mit dem Flying Circus auch tatsächlich schade. weil der Philipp so einen schönen Episodentitel während der Aufnahme ja gedroppt hatte. Und normalerweise, wenn sich organisch ein Titel ergibt aus der Folge, nehme ich das eigentlich. Aber Podcast SEO, ich musste die drei Hauptprotagonisten unterbringen und dann hat es quasi nicht mehr hingehauen.
In dem Fall hätte ich es mit einem durchgehen lassen, aber
Tja. Aber what the fuck? Erzgebirge.
Dann bin ich mal gespannt, wie du heute den Typen unterbringst.
Genozid.
Also, Sekunde, ich frage mich gerade. Jetzt
macht er mir wieder meine Überleitung.
Ich frage mich, wie weit die Leute jetzt gerade schon mit dem Podcast-Bingo sind.
Jetzt macht er mich gerade.
Komm, von daher kannst du in alle Richtungen Brücken bauen.
John Malcolm Thorpe Fleming Churchill.
Oder auch nicht.
Wird am 16. September 1906 in Colombo im britischen Teil von Sri Lanka geboren.
Sri Lanka,
was damals noch Ceylon heißt. Ja.
Achso, ich habe jetzt gedacht, Too Lanka, bevor es zu Sri Lanka wurde. Wurde abgegradet.
Hauptsache erstmal spöttisch, ne? Und dann, oh Mann, jetzt habe ich was gelernt.
Ceylon ist Sri Lanka jetzt.
Ja. Immer noch.
Eine Freundin von mir war in Sri Lanka und war sehr enttäuscht.
Warum?
Weil es nicht mehr Ceylon heißt?
Weil es nicht mehr Ceylon heißt.
Da gibt es keinen Tee? Nein, Quatsch. Ja. Warum war sie enttäuscht?
Darüber möchte ich gesondert mit dir reden.
Okay. Sein Vater ist Alec Fleming Churchill. Der Spross einer alteingesessenen englischen Familie aus Oxfordshire. Und er ist nicht unmittelbar mit Winston Churchill verwandt, dessen Ahnen reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück zum ersten Duke of Marlborough, wohingegen Jack Johns Familie, also Jack oder John ist ja quasi gleichbedeutend, ja, sozusagen, lässt sich ähnlich weit zurückverfolgen, aber das waren irgendwelche Oxfordshire Freibauern. Also nicht verwandt, nicht verschwägert mit Winston Churchill.
Die Freibauer.
Das frage ich später ab.
Freibauern. Im Geheimbund der Freibauern.
Die Freibauer, ich sag doch, die sind gefährlich.
Ich frage mich auch immer, was die Freimaurer immer mit den ganzen freien Mauern machen.
Die Freibauer, die sind anders. Die haben nicht so eine Pyramide mitten im Auge drin, sondern so eine Kartoffel mit lauter Augen drauf.
Das ist ein gruseliges Bild.
Ja, vor allem dann ist die Kartoffel nämlich schon am Aussprießen und du musst sie ausschneiden.
Oder? Dann denke ich einfach an Mr. Potato. Nee, wie heißt der? Mr. Potato Head? Ja. Aus Toy Story?
Oder du kannst ja nicht einen gruseligen Teil von Keen Dreams denken. Jetzt euer Häkchen setzen bei Philipp erwähnt ein altes Videospiel.
Aber die, ich habe eine Nürnberg-Stadtführung die Tage gemacht, sehr sehenswert und erlebenswert. Und da war man, wie heißen die beiden großen Friedhöfe? Es gibt den Johannesfriedhof.
Da hat er nicht aufgepasst.
Und es gibt den anderen, auf dem ich war, wo ich gerade wirklich vergessen habe, wie der heißt. Aber der ist mir total bekannt.
Den Südfriedhof, den Nordfriedhof,
nein,
den Ostfriedhof,
den Westfriedhof,
den Südwestfriedhof, den Nordostfriedhof.
Jetzt gehst du einfach nur Monopoly durch.
Das sind Bahnhöfe.
Das wäre auch mal eine schöne Idee für
ein mobiles Monopoly
mit vier
Momo. Mobiles Monopoly. Nein,
es gibt
aber
verschiedene Boards. Es gibt auch für jeden Mist Boards.
Ja, du kannst ja auch deine eigenen. Es gibt ja Print Your Own Monopoly.
Hey, ich glaube mit 9 Jahren habe ich mein eigenes Monopoly-Feld gemalt,
ja, aber du
mit lokalen Straßennamen
auch kaufen.
Und es war ein irrer Aufwand für mich damals als Kind gefühlt. Das hat ewig gedauert, weil mit Lineal und so und Geduld und so damals noch nicht so vorhanden und hui. Ja, heute kann man alles drucken und es gibt für alle großen Städte eh schon fertiges Monopoly. Es gibt sogar ein Millennial Monopoly, wo dann auch Avocado-Toast vorkommt und so. Aber
was?
Ja. Kennst du nicht, das ist doch eigentlich regelrecht ein Meme, dass Millennials alle Avocado-Toast essen?
Das Meme kenne ich nicht. Ich bin aber auch zu alt.
Um den Kreis zu schließen, auf jeden Fall, die haben nicht klassische Steine, sondern
Platten.
Naja, halt große Brocken. So, also du hast halt quasi nur einen
Brocken.
Es ist ein Steinfriedhof im Prinzip.
Ja.
So, also du hast
okay.
halt, ja, ich mir fällt jetzt halt auch das fällt
ja,
nicht
ja.
ein, wie es wirklich heißt. Und dann quasi hast du dich wenig differenziert, weil vor Gott sind alle gleich. Das Einzige, was du halt hast, du hast halt diese Eingravierungen, hast du halt dann deinen Stand ablesen können, so in der Theorie. Und dann, deswegen bin ich auch darauf gekommen, weil quasi immer symbolisch ein Symbol für deinen Berufsstand war.
Ah.
Und tatsächlich wäre das mal voll interessant, was bei uns da so wäre.
Oh, das ist eine gute Frage.
Ja.
Was wäre das für ein Symbol für?
Kopfhörer, Motherboard.
Naja, also bei Informatik könntest du es hier wirklich auf so eine 1-0 runterbrechen.
Genau, so. Spätestens jetzt sollten wir weitermachen, weil Jürgen wird gleich auf meinem Grabstein was hinterlassen.
Ich freue mich nur, dass du dir was gemerkt hast auf der Stadtführung. Auch wenn es nicht viel war, aber das.
Also zu meiner Verteidigung, es war eine kulinarische.
Ja, ich dachte mir schon, dass ihr vorher wahrscheinlich im Biergarten wart.
An das Essen erinnere ich mich.
Aber das finde ich ja ganz nett, weil ich muss hier gestehen, ich hatte schon etliche Stadtführungen von Nürnberg mitgemacht. Und ist es halt, wenn du in Nürnberg selber wohnst, ist es, also einerseits finde ich es gut, weil ich kenne es auch von Bamberg, wo ich gewohnt habe, dann machst du keine Stadtführungen mit und dann ziehst du irgendwann weg und denkst du, oh, jetzt habe ich aber eigentlich vieles gar nicht gesehen, ja, ne? Weil, ne, du machst nie Stadtführungen da, wo du wohnst. Vielleicht ist es ja mal eine Gelegenheit, mal sich selber irgend so ein Stadtführungsding in die Hand zu nehmen und jetzt während Corona durch die Gegend zu latschen.
Und einfach mal Leute mitnehmen und behaupten, dass man offizieller Stadtführer
ist. Tatsächlich macht meine Cousine, die ihr vielleicht kennt von der großzügigen Spende aus der letzten Episode.
Sie kennen sie aus der großzügigen Spende 1 und 2.
Die macht das tatsächlich jährlich, Stadtführung. So, als organisiert sie immer als Geburtstagsfeier quasi Stadtführung durch Nürnberg, ja, Ansbach, Fürth. Bei Nacht in den Katakomben haben wir irgendwie alles schon.
Die Stadtführerin hat erzählt, dass das auch bisweilen auf Hochzeitsgesellschaften gebucht wird. Wo ich mir denke, so, also ich kenne ein, zwei Hochzeiten, auf denen ich war, wo am nächsten Tag die Leute nicht hätten aufstehen wollen für eine Stadtführung.
Ach, am nächsten Tag dann. Ja.
Ach so, am nächsten Tag.
An dem Tag wäre auch geil.
Ne, ey, mach mal. Ich möchte niemand zu nahe kommen oder irgendwas.
Aber die Hochzeit von der Julia war scheiße.
Nö, war sie nicht. Aber ich habe schon für Hochzeiten Theater gespielt, wo ich auch wusste, wir sind jetzt wirklich die einzige Abwechslung über den ganzen Abend hinweg und sonst gibt es einfach kein Programm, keine Unterhaltung und irgendwas. Ja, und wenn das für alle Beteiligten fein ist, ist das cool. Aber ich glaube halt, wenn du vielleicht sogar als Brautpaar dem mehr Aktionen erwartet hättest und dann passiert halt nichts, dann ist das schon etwas dröge.
Ja, aber so läuft es heutzutage nicht mehr. Also als jemand, der schon geheiratet hat, das heutzutage steuern Brautpaare relativ genau, was passiert und was nicht.
Naja, keine Frage.
Ich wollte noch irgendwas.
Fang am besten nochmal von vorne an.
Irgendwas Wichtiges.
Marlboro.
Aber es ist ja noch nicht viel passiert.
Churchill nicht verwandt, nicht verschwägert.
Mhm. Hey, Dominik.
Aber 16. Jahrhundert.
Wie war der vollständige Name?
Jack oder John, weiß man nicht so genau. Und irgendwas noch.
Das weiß man schon, aber das ist halt gleichbedeutend.
Ja. Gleiche Wort. Ich wollte gerade
sagen. Aber es war ja noch nicht der vollständige Name.
Aus Wixenshire. Irgendwie so ähnlich.
Oxfordshire.
Der hat 2, 3 Vornamen noch.
Aber das da, keine Ahnung.
Echt? Du hast ja nicht so was Schönes wie Sorpy gemerkt? Sorpy? Ich weiß gar nicht, ob man das Sorpy? Wahrscheinlich, wie man das richtig ausspricht.
Buchstabieren Sie dieses Wort bitte.
T-H-O-R-P-E. Thorpe.
Es gab einen Otis Thorpe in der NBA, der hat bei den Houston Rockets gespielt. Guter Rebounder.
Aber machen Sie Ihr Häkchen bei Dominik begeistert sich für irgendwas mit Sport.
Vielleicht spricht man es in England aber anders aus.
Das könnte man tatsächlich immer, ganz kurz noch, zu dem Bingo.
Ja.
Erstens, Jürgen Kraus.
Es ist mega gut, Jürgen. Also
man kann ja, das ist wirklich super. Also für die da draußen, ich werde das auch mal anpinnen. Genau, bei Facebook, Twitter und dergleichen. Aber es gibt jetzt ein 8-Bingo. Das heißt, wenn wir uns ewig wiederholen und das gleiche Gesülze von uns geben, habt ihr jetzt wenigstens was davon. So, ihr könnt Bingo spielen. Und wenn du eben Bingo hast, so, sagt man das so, oder? Bingo haben.
I have a bingo.
I have a bingo. dann kommt hier Konfetti und dann wird man, der Call to Action ist dann quasi, dass man das doch bitte dem Twitter sagen möge. Hm. Kann man da einen Text hinterlegen? Weil aktuell führst du einfach nur auf die Twitter-Seite. So, man könnte ja schon sagen, Holdrieu, ich freue mich sehr, ich habe ein Bingo. Und dann vielleicht so ein GIF von unserem allerlieblings. Ja,
dann hinterlegst du mal einen Text, ich gebe dir die Zugangsdaten und dann
mach das doch mal.
Super.
Das war ein Versprechen.
Ja, außerdem ist Dominik der Beste.
Ja, Dominik tat sich jetzt auch ein bisschen schwer, das auszusprechen, aber es war jetzt wirklich sehr viel Lob in meine Richtung, das bin ich gar nicht gewohnt sonst. Vater Alec steht als Ingenieur im Dienst der Kolonialregierung in Ceylon, aber die Familie lässt sich kurz nach Jacks Geburt in Dormans Land, Surrey, also zu Hause im Mutterland, nieder. Dort kommt 1907 dann auch Jacks Bruder Thomas Bell Lindsay Churchill zur Welt. Auch ein sehr schöner Name, wie ich finde.
Immer noch nicht verwandt und nicht verschwägert.
Aber die Churchills haben Hummeln im Hintern oder wie die Engländer wohl eher sagen, they have ants in their pants.
Mhm.
Kanntet ihr den auch
schon? Ja,
der war mir neu.
Ich kenne auch it's a bee's knees, aber das ist eher so, das ist richtig, ich glaube das deutsche Äquivalent wäre sowas wie, das ist Knorke oder Dufte.
Nee.
Halt, das ist halt so ein alter Ausdruck für.
Also ich wollte damit nur sagen, die.
Toll. Was war das jetzt für eine Pose?
Fast sein Telefon verloren.
Ich wollte hier ein Foto schießen für die Shownotes.
Ja. Ich wollte damit nur sagen, die sind jetzt nicht so ortsfest und siedeln
im Jahr. Also Jungs, wenn wir jetzt schon abgelenkt sind.
Oh, Leute. Heute ist schon wieder. Ist das nur die Hitze oder?
Nee.
Okay, ich bin jetzt still.
Nein, du sollst ja nicht still sein.
Aber ich bin ablenkungsstill. Das ist ein Wort, was ich gerade erfunden habe.
Ablenkung. Aha. Das hättest du jetzt, glaube ich, nicht dazu sagen müssen.
Dass ich das erfunden habe.
Oh, da draußen läuft ein Hund.
Nee, aber ein Skateboarder ist gerade vorbeigefahren. Das ist,
ich war neu. Aus Quatsch. Weißt du, was auch mega geil wäre, oh, wenn man irgendwie so, keine Ahnung, mit sowas irgendwann einfach so zwei Schüsse noch in die Post machen würde und den Podcast enden. Und dann irgendwie auch Kommunikation einstellen für so 10 Tage oder so und niemand quasi hört dann was nach dem Release. Das finde ich super witzig.
Das ist eine sehr schöne Idee, Dominik.
Nee, aber danach einfach noch so 16 Stunden einfach nichts mehr. Ja. Also, dass der Podcast absurd lang ist.
Ja, oder dann noch so Schritte und auf den Ablaufen.
Fuck, was habe ich gedacht?
Eine Kettensäge.
Oh Gott, Leute. Das
ist geil. Oh fuck, ist das viel Blut. Und dann so ein Anruf beim so einem Taxiunternehmen. Wie viele Fragen stellen Sie, wenn ich Bar zahle? Und so, haben Sie eine große Tüte?
Habt ihr die The Americans geguckt? Nein. Das ist eine Serie, mit der ich im ersten Anlauf gar nicht warm geworden bin, aber jetzt im zweiten sind wir hängen geblieben. Und die ist teilweise auch unfassbar brutal. Also okay. Sie lassen auch einmal eine tote Prostituierte verschwinden, indem sie in einen Koffer packen.
Das ist kein großer Koffer, nehme ich an.
Das ist kein großer Koffer. Und sie, okay. Sie haben auch keine Kettensäge.
Oh Gott.
Das ist wirklich bitter. Okay. Entschuldigung, dass ich hier so lachen muss, aber es ist...
Gibt's die Szene auf YouTube? Falls ich mal schlecht drauf bin.
Ich habe jetzt gedacht, zum Nebenher gucken.
Aber tatsächlich habe ich was gegen schlechte Laune jetzt, weil der Kollege Kraus
muss jetzt nämlich, auf YouTube was suchen.
Hat nämlich uns aufgenommen, wie wir die Jeopardy-Melodie singen.
Ist das nicht aus einer Folge? Das ist, glaube ich, aus einem Anfang von der Folge.
Ja, das hat er vorhin abgespielt. Ja, und ja. Man möchte mitsummen und schwingen.
Mhm. Okay, nach Prostitute auf YouTube zu suchen führt zu unerwünschten Ergebnissen.
Wer hätte es gedacht?
Ja, ich habe nach Americans Prostitute, aber das macht es nicht besser.
Americans Nein. Best Prostitute.
Ja, da hätte ich auch drauf kommen können, dass das jetzt nicht der beste Suchbegriff ist. Naja, also.
SEO mit Jürgen Kraus.
Ants in the Pants. Die siedeln im Jahr 1910 nach British Hong Kong um, wo Alec als Direktor für öffentliche Angelegenheiten am Start ist. 1911 flutscht ein weiterer Bruder zur Familie, Robert Alec Farquhar Churchill.
Farquhar. Also mit ohne D hinten.
Ja.
Ohne D. Ein Name, der sich zu Recht nicht mehr durchgesetzt hat heutzutage.
Vielleicht habe ich mich auch vertippt, aber vermutlich habe ich den Namen irgendwo rauskopiert.
Ja, kann ja alles durchaus sein. Ich habe übrigens nachgeguckt, weil mich neulich doch interessiert hat.
Hat er mir was nicht geglaubt, bestimmt.
Nein.
Dann hat er es nachgeguckt.
Mit meinem eigenen, tatsächlich aber wegen der letzten Aufnahme, weil du gesagt hast, du kennst so viele Leute, die Philipp heißen, da habe ich jetzt nochmal in die Wikipedia nachgeguckt, um dann festzustellen.
Ob das stimmt?
Nein. Jürgen Kraut. Weil ich noch gedacht habe, ob es noch andere Interpretationen der Namensbedeutung gibt. Und dann habe ich festgestellt, dass bis ja so in die 80er Jahre Philipp in Deutschland mega unbeliebt war und null gebräuchlich. Und selbst in Europa kaum. Und das Ganze dann aber erst so rübergeschwappt ist durch irgendeine bekannte Person, die so hieß, durch irgendeine Königsfamilie, irgendwas im Laufe der Zeit. Und dann in den 80ern wurde es richtig populär.
Wo kommt es ursprünglich her? So Südamerika, Felipe oder?
Ich krieg's nicht mehr hin, aber Wikipedia nachgucken.
Oder von den Philippinen vielleicht?
Nein, tatsächlich nicht.
Das ist auch zu platt.
Nee, ich glaube tatsächlich irgendwie über Heirat irgendwo in Russland ist es dann wieder nach Europa rübergeschwappt.
Okay. Merkwürdig, ja. Aber ich habe mir gerade wirklich auch vorgestellt, wir hatten es ja von komischen Wikipedia-Listen. So eine Liste mit allen Philips, die Jürgen kennt. Das finde ich mal schön. Das wird auf Wikipedia noch
Jürgenpedia.
Also Anna, du weißt, was zu tun ist.
1917. Retourniert die gesamte Churchill-Familie nach England.
Oh, retournieren, es fühlt sich immer sehr schweizerdeutsch an, finde ich.
Okay, das lasse ich mal so stehen. Jack ist 7 zu der Zeit und er geht dann aufs King William's College auf der Isle of Man. Die kenne ich eigentlich auch noch von den Motorradrennen, wo sich jährlich irgendwie 30 Leute da hutzen. In Thief of Baghdad spielt er 1924 eine kleine Nebenrolle. Hauptsächlich, weil er dort zwei seiner Hobbys zum Einsatz bringen darf.
Klauen und Baghdad.
Hauptsächlich, weil er Geld braucht.
Eins der Hobbys ist das Bogenschießen. Und das andere? Any guesses?
Reiten.
Nein.
Dressur?
Nein.
Ne, irgendwie Fahrzeuge fahren.
Nein. Modellbau?
Nein. Das Dudelsackspielen.
Okay, das war
okay, da wäre ich jetzt so schnell nicht drauf gekommen.
Später, 1926, schließt er seine Ausbildung an der Royal
Military.
Nein. An der Royal Military Academy Sandhurst in Berkshire ab. Ah ja, wir hören jetzt dann noch bald wieder auf mit den vielen komischen Namen, aber.
Mir fällt gerade so auf, ich wohne ja ein Haus neben einer Blechbläserwerkstatt.
Jetzt bin ich echt und gegenüber spannend. Von der Kirche.
Ja, ja, tatsächlich.
Da ist immer was los.
Naja, zurzeit ein bisschen, weil tatsächlich ganz, also ich arbeite ja zurzeit viel von zu Hause aus und wegen des Wetters auch mit offenem Fenster. Und im Moment steht den ganzen Tag die Kirche offen und ganz, ganz oft spielen da stundenlang Leute Orgel. Aber also in schön, ne? Also nicht unangenehm oder so. Und ist ja auch jetzt nicht so laut, dass es mich wirklich nervt oder so.
Ich frage mich, wie lange es dauert, wie bis wann ein Leser, ein Hörer oder eine Hörerin ja. so Da Vinci-Code-mäßig alles dechiffriert hat, was ja. er von sich gegeben hat und vor seiner Tür steht.
Das ist, also mit diesen zwei Informationen kriegst du das in Nürnberger 0,6 raus tatsächlich. Das ist, stimmt, das ist eigentlich ziemlich gruselig. Naja.
Der Dominik hat auch nicht so viel
Fantasie,
er kann sich das nicht so auf Stunden.
Ja, aber was ich sagen wollte, dass ja auch mehr Instrumente gebaut, weiß ich nicht, aber jedenfalls repariert und gestimmt und gewartet werden. Und dementsprechend hört man dann irgendwann an. Und dann irgendwann, Viertelstunde später, wieder Ähnliches. Oder dann auch mal wohlklingende Töne. Wo man nämlich erst denkt vielleicht, das ist dann immer schiefe Töne und sowas unangenehm. Nee, gar nicht. Eigentlich immer schön, wenn man was hört. Und jetzt stelle ich mir aber vor, wenn dein Dudelsack-Reparierservice wäre. Und einen Dudelsack kannst du halt nicht ordentlich leise spielen. Und du hast den ganzen Tag dieses als Grundton und dann immer noch eine Melodie obendrauf, wie jemand alle Töne durchprobiert. Ja. Ich glaube, das könnte ja, durchaus das kann anstrengend sein. Das
ist so geil, wenn die Selbstmordrate halt einfach so was unvorstellbar hoch wäre. Irgendwas ist hier anders. Ist dieser Stadtteil auf einem alten Indianerfriedhof?
Es muss etwas mit der Kirche zu tun haben.
Ja. Nee, aber bei mir die Straße runter ist, ich habe auch keine Ahnung, warum die da alle auf einen Haufen sind, aber dass ein Blechblasinstrumentenbauer, dann ein Gitarrenladen, ein Laden für Holzbläser, also sprich Saxophon und Co. Und
okay, also spätestens es jetzt, weiß ich
nicht, wo Philipp wohnt. Und, ein Violinenbauer noch.
Ist ein Saxophon noch. Ein Holzblasinstrument?
Ja, weil du hast, das worauf du pustest eigentlich, ist in ein Stück Holz und das musst du auch immer wieder ersetzen.
Aber die eigentliche Frage war, wie stimmt man zur Hölle eine Trompete?
Kannst du dir anhören. Es gibt, an der Stelle verweise ich auf einen Podcast vom Holger Klein. Der hat sich mit einem Instrumentenbauer zusammengesetzt. Ich habe die Folge zwar nicht selber gehört, aber das kommt garantiert vor.
Jetzt wird es absurd, jetzt empfiehlt er schon Podcasts, die er nicht kennt.
Ja, aber mein, ganz ehrlich, das ist eine ordentliche Produktion, die dahinter steht, von daher.
Vertrauen, so wichtig. Ja.
Ich habe neulich gesehen, mein Kletterpartner, der ist, der würde sich gerne mal eine Gitarre selber bauen. Der ist so ein bisschen in diesem Selfmade-Gitarren-Ding. Und da habe ich neulich ein YouTube-Video
gesehen. E oder Akustik?
Akustik. Okay. Aber ich habe neulich auch ein YouTube-Video ganz fasziniert beobachtet, wo einer eine E-Gitarre sich selbst gebaut hat aus Buntstiften.
Ja, ja.
Der hat einfach ganz viele Buntstifte aneinander geklebt und hat die dann irgendwie so einmal abgesägt und schön geschliffen mit Epoxidharz und dann so richtig glatt. Das sah mega aus am Ende.
Es gibt auch ganz viele Sachen, die Leute jetzt aus den alten Skateboards bauen. Das ist so lauter Skateboards nehmen, so aufeinander stapeln, ordentlich verkleben. Ich weiß nicht, was man da genau nutzt. Und dann eben das Objekt, was dann da draus werden soll, wieder raussägt.
Okay, weil es so viele Skateboards gibt?
Ja, nur halt alte, kaputte.
Machst du? Ne? Das ist so wie Heimtrainer. Es gibt irgendwo, muss es einen riesen Heimtrainer-Friedhof geben. Wahrscheinlich gibt es auch für Skateboards.
Ich habe immer gedacht, das sind bei diesen Glascontainern, da steht öfter mal einer rum.
Naja, wo waren wir?
Jetzt könnte ich noch darüber reden, dass es ein Spezialindikator steht, wie viele alte, wie viele unbenutzte Einkaufswägen immer in Stadtgebieten rumstehen.
Psst. Okay. Was ich eigentlich sagen wollte, das ist jetzt eher so eine Elite-Schule. Ihr wisst jetzt überhaupt nicht mehr, worüber ich geredet habe, aber es ist egal. Das wollte ich nur der Vollständigkeit halber noch anbringen.
Ja, das wundert mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht.
Alsbald tritt er seinen Dienst im Manchester-Regiment in Burma an.
Was hat es mit diesem Regiment auf sich?
Das kommt aus Manchester.
Okay. Naja, hätte es sein können, dass das
ich dachte, das
Manchester
war,
irgendeine Bedeutung hat.
Das war jetzt so eine Stängel-Frage irgendwie, nee, so eine gemeint. Ich glaube, es war auch eine ernst gemeinte Antwort.
Ja, gut.
Es klang jetzt schnippisch, aber es war
aber hätte es sein können, dass man sagt, oh, Manchester bedeutet irgendwie Elite oder irgendwas oder Briten oder keine Ahnung.
Nicht, dass ich wüsste.
Gut.
Jack liebt das Militär und er ist ein echter Vorzeigesoldat und er liebt sein Motorrad. Eine Zenit, mit der er in der Zeit, wo er in Burma stationiert ist, in jeder freien Minute eigentlich quer durchs Land gondelt. Also er ist jetzt mittlerweile 20 und er fährt einfach auch mal 1500 Meilen von Pune nach Kalkutta. Überhaupt kein Problem. Keine Straßen, überhaupt kein Problem.
Aber Sprit?
Sprit, auch kein Problem. Da nimmst du halt ein paar Kanister irgendwie noch extra mit.
Okay.
So, irgendwo kriegst du dann schon mal wieder Sprit. Also er wird mal getankt haben auf 1500 Meilen, nehme ich an.
Ne, du,
es wäre auch geil, wenn er jetzt einfach bekannt wäre, weil der effizienteste Motorrad aller Zeiten kreiert hat und ist schon im 16. Jahrhundert so.
Ach so, hab gedacht, oder weil es der dümmste Mensch aller Zeiten war, der irgendwo hinfährt, wo halt einfach im Umkreis von 500 Meilen keine Möglichkeit ist, aufzutanken.
Nee, aber er ist tatsächlich auch schon ein ziemlich ausgefuchster Typ, weil es gibt ja, wie gesagt, da an vielen Stellen keine Straßen und deswegen fährt er die meiste Zeit an der Bahnstrecke entlang.
Mhm.
Und an der Stelle, wo die Bahnstrecke dann über eine Schlucht oder irgendwas geht oder einen Fluss, wo er so
kann nicht rüberkommt. Kann er die Brücke nutzen?
Ja, und zwar muss er dazu das Motorrad auf der Schiene vorsichtig entlang schieben, während er versucht, nicht zwischen den Schwellen in die Tiefe zu stürzen. Ist auch eine geile Art zu reisen.
Ja, ich meine, was ist die Alternative? Schnell drüber fahren? Die sind wahrscheinlich zu groß, die genau. Abstände. Ich meinte eher balancierend auf dem Gleis. Ich glaube, das ist die noch dümmere Idee.
Ja, du findest wahrscheinlich heutzutage jemanden auf YouTube, der das kann, aber, so hart war er dann doch nicht.
Ja, vor allem der Punkt ist, was machst du, wenn der zukommt?
Hoffen, dass Wasser unten ist und nichts anderes. Ja. Die Reise wird trotzdem kurz mal unterbrochen beim Zwischenfall mit einem Wasserbüffel. Also da muss er dann noch mal kurz sein Motorrad ein bisschen reparieren.
Das ist so ein typischer Fall von, das ist halt wahrscheinlich unvorstellbar gefährliche Situation. Das haben wir ja, glaube ich, auch schon öfter gehabt, dass so die klassischen Tiere eigentlich viel tödlicher sind als so.
Ja. Das Nilpferd?
Das Nilpferd ist so mit das Gefährlichste, glaube ich, was man so treffen kann. So.
Ja. Jürgen war abgelenkt durch eine Person draußen.
Ja,
Bingo!
Der hat so reingeguckt. Das war aber nicht die erste, die mich heute abgelenkt hat. Warum setze ich mich nicht eigentlich mit dem Rücken zum Fenster?
Das frage ich mich immer, wenn ich das so ablenkt.
Weil ich nicht gerne mit dem Rücken zur Tür setze, weil da verpasse ich was.
Ich finde es unendlich unangenehm, mit dem Rücken irgendwo hinzusitzen, wo Leute reinkommen könnten.
Ja,
voll. Von daher, ich verstehe diesen Instinkt total.
Das heißt, ich bin so, es gibt doch so like a psychopath. So, ich bin ja immer mit dem Rücken zur Tür.
Du bist mit dem Rücken an die Säule.
Ja, aber auch zur Tür.
Ja,
aber es gibt auch diese Twitter-Dingsi, dass ich jemanden im Starbucks gesehen habe, der ein Buch gelesen hat, ohne Handy, ohne sonst wie, like a Psychopath.
Ja, aber bloß weil das für mich so ein Ding ist, heißt das ja nicht, dass das für andere Leute.
Das ist schon ein natürlicher Reflex, glaube ich, so. Und das ist der Fluchtreflex.
Finde ich auch, aber auf der Arbeit mega unangenehm, irgendwo im Innenraum zu sitzen, irgendwo mit dem Rücken zum Raum oder so, das mag ich einfach nicht.
Voll. Er ist stationiert mit einigen Highlandern aus Schottland und die bringen ihm jetzt
alle gegenseitig die Köpfe ab.
Nee, die bringen ihm das fortgeschrittene Dudelsackspielen bei.
Nein!
Ja, doch.
Blowjobs oder?
What the?
Ja, was? Dominik, genau. 10 Jahre später verlässt er die Armee. Der wahrscheinliche Grund ist Langeweile, denn es ist schon ziemlich lange Frieden und er hat zwar jetzt viel in Burma vom Land gesehen, aber insgesamt nicht so arg viel erlebt.
Motorradfahren kann ich auch anderswo.
Genau, zum Beispiel in Kenia. Wo er
was ist denn jetzt fortgeschrittenes Dudelsackspielen?
Genau, also, genau das, was ich sage. Sie bringen ihm einfach das Dudelsackspielen noch ein bisschen besser bei.
Ah, okay, es ist nicht Code für irgendwas.
Nein.
Das okay, ist alles klar. Ich
habe genau
tatsächlich gedacht, warum sagst du denn dann fortgeschrittenes?
Dann hätte ich gezwinkert. Kannst du
mir einfach sagen, okay, alles klar.
Fortgeschrittenes.
Okay, alles klar.
Flöte.
Jürgen, hast du einen Schlaganfall? Deine eine Seite irgendwie.
Oh, da fällt mir ein. Leberwurstgate
hat sich
niemals aufgeklärt.
Bitte heben Sie Ihre Arme nach oben. Versuchen Sie zu lächeln.
Wir reden heute ziemlich viel so durcheinander, ist mir aufgefallen.
Ich zügle mich.
Und damit will ich auch sagen, ihr redet ziemlich viel durcheinander. Er fährt jetzt nach Kenia, Nairobi, wo er sich interessanten neuen Berufsfeldern widmet. Zum Beispiel arbeitet er als Zeitungsredakteur, aber auch als männliches Model, auch wenn das auf Wikipedia mit dem Vermerk Reliable Source Fragezeichen versehen ist.
Einfach mal behaupten.
Und gleiches gilt auch für seinen Auftritt in dem Film A Yank at Oxford aus dem Jahr 1936. Also auch da ist eine
Aber der wurde in Namibia gedreht.
Zuverlässige Quelle gefragt. Ich weiß nicht genau, ob er dafür dann in Oxford war tatsächlich, was ich mir durchaus vorstellen könnte. Oder ob es da auch Szenen in Namibia gab, weiß ich nicht.
Es deutet sich an, dass diese Person ein Tausendsasser ist.
Das deutet sich an.
Eine Freundin von mir lebt in Namibia.
Dann frag doch die mal. Mhm.
Das ich glaube nicht, dass ich das weiß, aber.
Das mit dem Dudelsack spielen, das nimmt der Churchill mittlerweile ziemlich ernst. Und 1938 nimmt er sogar an einem militärischen Dudelsack-Wettbewerb teil. What? Ja, ja, ja. Und er wird Zweiter, was einen kleinen Skandal auslöst, weil er als Engländer.
Weil es nur einen Teilnehmer gibt.
Nein, weil er als Engländer eine ganze Reihe an Schotten regelrecht in Grund und Boden dudelt. Und er tritt auch bei den World Archery Championships im Jahr darauf an. Also er ist tatsächlich
vielseitig. Bitte lass die am gleichen Ort stattfinden und ab und zu landet ein Pfeil ganz aus Versehen in so einem Dudelsack.
Nee, die finden in Oslo statt. Und da vertritt er sein Heimatland, aber die Platzierung ist leider nicht überliefert. Als Jack aus Oslo zurückkehrt, brodelt bereits der Zweite Weltkrieg. Nachdem die Deutschen blitzkriegmäßig in Polen einmarschiert sind, kehrt Jack dann auch umgehend in den aktiven Wehrdienst zurück. Bevor er jedoch mit dem Manchester Regiment als Teil der British Expeditionary Force in Frankreich landet.
Warum ist er jetzt wieder in dem drin? Ich hätte gedacht, der wäre raus aus dem Militär.
Habe ich doch gerade gesagt. Er ist nach Hause gekommen von diesem Pfeil- und Bogen-Wettkampf und derweil ist der Krieg ausgebrochen.
Ja. Also scheinbar war halt einfach so angesehen, dass wenn er sagt, er möchte wieder zurück, dass er wieder sofort zurück durfte.
Und das hat er sich
und wieder ins gleiche Regiment.
Zum Anlass genommen, so, wieder in den
Wehrdienst.
Aber Philipp, wieder an die gleiche Stelle.
Philipp hat schon recht, so, dass das bemerkenswert ist, dass er halt irgendwie mit zig Jahren Zwischenzeit jetzt einfach wieder zu seinem alten Regiment kommt.
Aber er, genau, aber nicht nur er, sondern also dass beide Seiten sagen, ja, also dass er wieder will. Und dass er wieder an welche Stelle kommt.
Ja, du bist ja dann womöglich irgendwie Teil einer Reserve, wenn du da mal warst und dann gehst. So, das gibt ja unterschiedliche Arten von Gehen.
Ja, der Dirk würde uns das sicherlich erklären.
Genau, du kannst ja unherrenhaft entlassen werden, du kannst aber auch den Reservisten beitreten oder so. Ja? Ja. Also das ist schon, glaube ich, okay, dass der dann in Kriegszeiten einer der Ersten ist, der wieder zurück in den Wehrdienst geht.
Ich hätte jetzt halt nicht unbedingt erwartet, dass er ins gleiche Regiment
ich weiß auch, das ist so das Ding. Ich weiß nicht, was hier an diesem Regiment da jetzt, das ist wahrscheinlich einfach halt ein großer Teil der britischen Streitkräfte, das ist halt aus diesem Regiment geformt, keine Ahnung.
Ja, ja.
Bevor er da aber jetzt wieder beim Regiment auftaucht, lässt er sich erst noch einen Bogen anfertigen. Aus feinstem Holz, dazu handgefertigte Pfeile mit breitem Aluminiumkopf.
Der nimmt jetzt einen Bogen mit den Zweiten Weltkrieg.
Oh Gott, wie männlich.
Eigentlich wäre ja das Kriegsministerium für die Kosten einer solchen Waffenanfertigung zuständig. Das hat aber vor kurzer Zeit entschieden, keine Truppen mehr mit Bögen auszustatten. Und
warum?
Und mit kurzer Zeit meine ich so ungefähr 100 Jahre vorher.
Der ist gut.
Chapeau. Ich habe gerade das Gefühl, wir erleben gerade eine Figur, die in so einem Computerspiel wie
Horizon Zero Dawn.
Ich meine, jetzt eher Commandos vorkommen könnte, als eine Figur, die dann halt irgendwo andere ausschalten kann, ohne ein Geräusch zu machen, weil sie halt mit Pfeil und Bogen umgehen kann.
Merk dir mal Commandos.
Wie geil.
Jetzt habe ich gerade meine Mute-Taste gedrückt, aber das kannst du im Schnitt sicherlich lösen. Mhm. Ende 1939 ist Churchill auf einer Tour an der Maginot-Linie. Er ist frustriert, weil er immer noch nicht viel Action erlebt hat und so überlegt er sich, wie er jetzt den Feind etwas provozieren kann. Am 31. Dezember schleicht er sich durch das No Man's Land zwischen den Frontlinien bis auf etwa 50 Yard an den Feind heran und feuert von dort drei Pfeile in schneller Folge hinter die gegnerischen Linien. Dann horcht er. Zitat. Da war plötzlich eine gewisse Unruhe an der Stelle, wo ich den Feind vermutete. Und den Schreien und dem Durcheinander nachzuurteilen, hat eine meiner breiten Pfeilspitzen ein besseres Ziel gefunden als einen nicht offensiven Hirsch oder Rehbock. Jedenfalls gefällt mir der Gedanke. Also er vermutet, er hat jemanden getroffen.
Er frotzelt jetzt ein wenig.
Im Mai 1940 überfallen er und seine Männer eine deutsche Patrouille bei Lepinet. Und rund um diese Begebenheit erzählt das Internet zwei unterschiedliche Geschichten. Variante 1. Er bedeutet zwei seiner Kommandos, da haben wir es ja jetzt nämlich, den fünf Deutschen, die sie angreifen sollen, in die Flanke zu fallen, aber auf sein Zeichen zu warten. Denn dann zückt er seinen Bogen und schießt einem der gegnerischen Soldaten in die Brust. Und der Rest fällt dann den Kugeln seiner Kameraden zum Opfer.
Churchill, warum?
Überraschungsmoment.
Ja, warum braucht man dafür einen Bogen?
Braucht man nicht, aber wenn du ihn schon dabei
ist
hast.
Halt schon cool. Nein, ich frag ja nur.
Er wird dann auch seinen Pfeil noch retten. Ich meine, es war ja eine Sonderanfertigung. Ne? Aber er zerbricht leider beim Rausziehen aus der Leiche. Und dann rückt Versteigerung der Deutschen an und Churchill muss sich zurückziehen mit seinen Männern. Die Variante 2 der Geschichte ist, da soll Churchill angeblich zugegeben haben, dass das mit dem Bogen nicht ganz stimmt, weil der kurz vorher von einem LKW überrollt wurde scheinbar. Und das ist aber sehr schade eigentlich, die zweite Variante, weil der tote Deutsche mit dem Pfeil wird als der einzig verbriefte Tote im Zweiten Weltkrieg gehandelt, der von einem feindlichen Pfeil erschossen wurde.
Also er geht jetzt auf jeden Fall nicht full-fledged in und räumt hier ordentlich.
Nicht in Rambo
mit räumt jetzt nicht ordentlich auf mit Pfeil und Bogen auf jeden Fall.
Aber in der alternativen Variante ohne Pfeil und Bogen gibt Churchill den Angriffsbefehl stattdessen mit einem mächtigen schottischen Breitschwert. Was auch jetzt ein gar nicht so uncharmantes Bild
ist. Ich wollte gerade sagen, aber das erste war ja schon unrealistisch. Das zweite ist jetzt ein, ja, er macht es halt ohne Pfeil und Bogen. Ja, okay, klingt realistischer. Dafür mit einem Breitschwert. Was?
Also von den Giftpfeilen über den Dudelsack hast du auch noch nicht gehört, oder? Ich kenne die Geschichte schon und da geht es jetzt weiter, dass der quasi dann Giftpfeile mit dem Dudelsack verschießt.
Das ist wahrscheinlich Variante 3 der Geschichte, aber wir sind noch bei Variante 2, denn er wird dann auch später bekannt werden für den Satz: Meiner Meinung nach, Sir, ist jeder Offizier, der ohne Schwert in den Einsatz zieht, nicht anlassgemäß gekleidet.
Das ist absurd.
Also warum? Ihr dürft euch jetzt raussuchen, welche Variante ihr lieber glauben wollt. Tatsache ist, dass er für den Rückzug mit seinen Männern im Schutze der Nacht einen Military Cross erhält. Und je nach Erzählvariante wird er dann auch in weiteren Schlachten mit Pfeil und Bogen angreifen. Und irgendwie, ich finde es einfach zu schön, als dass ich das einfach verwerfen würde, das Pfeil- und Bogen-Ding. Also
absolut großartig.
Wir nehmen jetzt einfach mal an, er ist nicht vom LKW überfahren worden.
Welchen militärischen Stand hat er denn eigentlich gerade?
Rang? Das kann ich dir nicht so genau
sagen. Aber hat er so ein paar Leute unter sich? Oder?
Ja, der hat schon so einen kleinen Trupp und wird jetzt dann auch in den Rängen weiter aufsteigen. Okay. So, ja. Zwei Tage nach dieser Aktion wird er von einem Kameraden mit seinem Motorrad gesichtet und da hat er dann den Bogen am Rahmen befestigt.
Hat er das mitgenommen, das Motorrad?
Ja, vielleicht ist es auch ein anderes. Also auf jeden Fall hat er ein Motorrad am Start.
Okay.
Und da hat er sich seinen Bogen dran geklemmt an der Seite. Die Pfeile hat er hinten drauf in einem Korb und vorne am Lenker hat er die Kappe von einem deutschen Soldaten befestigt. Und Zitat von einem seiner Kameraden: Einer der zuversichtlichsten Anblicke bei dieser Landung war der von Captain Churchill, da hast du den militärischen Rang, war der von Captain Churchill, wie er den Strand mit Pfeil und Bogen entlang fährt. Sein Einsatz von Pfeilen an der Saar ist vielen wohl bekannt. Also es hält sich zumindest hartnäckig auch damals schon der Mythos um seinen Pfeil und Bogen.
Sah der aus wie Link? Ich frag nur so.
Nein, warum soll der aussehen wie Link?
Naja, weil er gut mit Pfeil und Bogen umgehen kann, er ein Schwert dabei hat. Und zu guter Letzt auch noch ein Motorrad fährt.
Aber Link spielt doch Flöte, oder? Oder nicht?
Ocarina?
Ist das nicht eine Flöte?
Ja, ist halt so eine matschige Tonflöte.
Eine matschige Tonflöte?
Ja, ich meine jetzt eher von der Form, ne? Die ist halt eher so keilförmig.
Ich hab
ja eine zu Hause.
Ich habe gestern ein YouTube-Video gesehen, wie jemand...
aber er fährt Motorrad.
Wie jemand Breath of the Wild übelst gemoddet hat. Also, dass es irgendwie 4K auf 60 Hertz läuft auf dem PC, das ist ja komplett klar. So mit Spiegelung und bla bla. Aber du kannst dann zum Beispiel Pokémon-Figuren reinpatchen oder irgendwie diesen Drachen aus Dragon Ball und so.
Warum auch
und
immer.
Kannst als Zelda spielen. Also bist nicht mehr Link, sondern
Zelda. Ja, aber das finde ich cool tatsächlich.
Und da hatte ich jetzt irgendwie Lust. Falls jemand da draußen Interesse hat, mich in die Welt und das Breath of the Wild. Ich besitze das Spiel auch. Es ist nicht illegal.
Also ich weiß nicht, das feiern ja alle, ne? Dieses Zelda-Ding.
Ich muss gestehen, es hat mir mega viel Spaß gemacht.
Ich bin damit noch nie warm geworden. Ich habe das damals auf der Wii echt versucht, da reinzufinden.
Ja.
Nee.
Aber welches auf der Wii? Das Breath of the Wild?
Ja.
Nee. Nein, das gab es für die Wii U nur.
Nee, dann das erste. Wie hieß das Twilight andere davor?
Princess. Twilight Princess war dieses, ich bin edgy und ich verwandle mich in einen Wolf.
Nee.
Mit dem, ich springe von irgendeiner Wolkenklippe runter, das war Skyward Sword.
Wind Waker gab es für
Ocarina of Time war es nicht.
Mit so Cell Shading, das war Wind Waker.
Ocarina of Time ist noch für ein N64, das war das allererste 3D.
Ich weiß nicht mehr genau, welches es war. Okay. Wahrscheinlich war es Twilight Princess, ich habe es nur nicht weit genug gespielt.
Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, neben Zelda 1 und Zelda Link, neben A Link Between Worlds war dann das vierte Zelda, das ich erst gespielt habe und das erste, das ich durchgespielt hatte von denen dann auch.
Also ja, ich wollte mir nur sagen, ich werde damit nicht warm, aber ich habe auch grundsätzlich festgestellt, ich habe für Videospiele eine zu kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ich werde ultra schnell gelangweilt, wenn eine Zwischensequenz sich nicht überspringen lässt oder wenn irgendwas nicht super spannend gerade irgendwie passiert. Das, ich glaube, ich bin kaputt, was Videospiele angeht.
Naja, ich glaube, das ist aber halt auch eine gewisse Problematik, wenn du sehr viel moderne Videospiele gewohnt bist, bist du halt so einen sehr schnellen Belohnungsloop.
Ja, ich weiß nicht, ob es das ist, auch. Weil ich spiele ja schon seit ich, keine Ahnung, 6 bin oder 7 oder.
Aber das ist halt, was mir so massiv auffällt, wenn ich alte Spiele spiele, dass sozusagen so diese Karotte, die dir vor die Nase gehalten wird, dass es halt ewig dauert, bis du ein Stück kriegst.
Ja, ist schon klar, aber selbst ich habe jetzt die Tage habe ich Doom Eternal gespielt, aus genau dem Grund, weil ich mir denke, ich brauche was, wo es einfach die ganze Zeit nur
abgeht.
Bam, bam, bam.
Ja.
Und selbst da regen mich diese Zwischensequenzen auf und diese Pausen zwischen den und die Stellen, wo man dann irgendwie erstmal durchs Level finden muss und so, das regt mich alles so auf.
Okay, verstehe.
Ich weiß nicht, was da mit mir los ist. Naja. Nach seinem Einsatz in Dünkirchen meldet er sich freiwillig für die Kommandos, die Spezialkräfte der britischen Truppen. Interessanterweise wird die Einheit auf Anweisung von Winston Churchill hin ausgebildet. Da haben wir es jetzt wieder. Ja. Nicht verwandt, nicht verschwägert. Trotzdem ist Jack Churchill vermutlich der Erste, der sich freiwillig dafür meldet. Dort dient er zeitgleich mit seinem jüngeren Bruder Thomas. Dieser wiederum wird später ein Buch über die Zeit schreiben.
Thomas the Tank Engine.
Und der Thomas the Tank Engine?
Ja, das ist Thomas die Lokomotive im Originaltitel.
Das ist eine Tank Engine?
Ja.
Echt?
Oder, heißt das nicht Thomas?
Wenn dann Train, oder?
Tank? Also Tank, glaube ich jetzt auch nicht.
Ja, nein, du hast recht.
Das hat ein bisschen eine andere Ausrichtung,
was kommt würde ich sagen.
Gefällt mir aber.
The Submarine Commandant?
Das heißt Thomas the Tank Engine, ich google hier gerade. Ja. Ja.
Thomas the Tank Engine?
Ja.
Und es ist kein Zug, sondern ein Panzer?
Nein, hier, Originaltitel. Ja, okay, da steht es nicht auf dem Titel drauf, aber das ist
aber ein Originalbuch. Wahrscheinlich, also das könnte auch sein, dass so ein Tank früher auch Zug bedeutet hat.
Ja.
Und jetzt ist nur noch quasi. Habe ich euch das erzählt mit dem Make Love?
Not War?
Nee, keine Ahnung. Nein, das habe ich neulich bei Conan O'Brien gehört, dass früher hieß quasi to make love with somebody war flirten. Das war also du kannst quasi gucken, dass die ursprüngliche Bedeutung ist quasi I made love with your wife.
Mit deiner Frau
dass du halt
geflirtet.
Genau, aber auch nicht schlimm flirten, sondern halt, keine Ahnung, wenn der Jürgen mich jetzt einlädt auf eine Party und ich sage, ich habe vorhin I made love with your wife, dann hat es einfach nur gesagt, ich bin ein bisschen rumgeschäkert und es war völlig unproblematisch. Und heutzutage heißt es ja.
Wobei ich aber auch mal behaupten würde, dass das früher wahrscheinlich ähnlich verwerflich war als heute.
Tatsächlich scheinbar nicht.
Scheinbar nicht.
Aber wir können uns auch zumindest darauf einigen, dass die Bedeutung komplett sich gewandelt hat. Ins Sexuelle hinein.
Mhm. Verrückt. Was hat das jetzt mit dem Panzer
zu tun?
Wegen Tank Engine.
Und make love, not war.
Was hat es mit seinem Bruder Thomas zu tun? Auch nichts.
Thomas the Tank Engine. Der schreibt das Buch, was du gelesen hast, was halt bei Amazon einfach mal in Deutschland 800 Euro gekostet hat. Aber
du wirst jetzt drei völlig verschiedene Sachen zusammen,
Schilling.
Aber das macht nichts. Er schreibt ein Buch über jene Zeit, aber nicht das ich gekauft habe, aber es ist auch egal. Und er hat auch nichts weiter mit der Geschichte zu tun, außer dass er zufällig da auch in der gleichen größeren Einheit ist. Und der andere Bruder ist in der Navy, der fällt aber im Jahr 1942. Ist auch völlig egal. Hat damit gar nichts zu tun. Nach dem Kommandotraining geht es 1941 für Churchill geht es für Churchill nach Norwegen zur Operation Archery, bei der sie eine Garnison der Deutschen bei Vaksøy ausschalten sollen.
Wo liegt das?
Grob? Das ist die Frage. Ihr macht jetzt keinen, weil Archery und Bogen und das findet ihr jetzt gar nicht bemerkenswert, sondern.
Ja, eins nach dem anderen.
Nee, weiß ich nicht.
Okay. Was ist das
in Norwegen?
Archery? Was?
Wer, das ist ein Zufall.
Okay.
Aber ich bin etwas enttäuscht.
Naja, da haben wir den Bogen halt schon selber gesponnen.
Es ist der 27.12.1941, kurz nach Weihnachten. Jack und seine Männer nähern sich in einem Landungsboot der norwegischen Küste.
Hey, ho, Captain Jack.
Unter dem Arm hat er seinen Dudelsack geklemmt. Und während die Kameraden auf die Anlandung sich vorbereiten, spielt er March of the Cameron Man. Ja, ist vielleicht ein bisschen laut.
Alles gut.
Ich wollte euch nur in Stimmung bringen.
Ist das die Originalaufnahme?
Nein.
Hast du das eingespielt?
Nein.
Ich kenne jemanden, der hat Dudelsack im Wohnheim gelernt.
Ist es,
ich glaube, dessen Nachbarn waren nicht so happy.
Ist es ein rechtefreier Clip von dem Dudelsack oder ist es wirklich das Lied?
Das ist wirklich das Lied?
Krass.
Okay, großartig.
Okay. Ich habe es tatsächlich, habe ich den Song auf der Internetseite von Lee and Sons Bagpipes entdeckt, die, wo man MP3s kaufen kann. Mhm. Und dann habe ich angeschrieben, habe gefragt, weil die rechte Lage nicht so ganz geklärt ist auf der Webseite, habe ich gefragt, ob ich das in einem Podcast einspielen darf. Und die haben gesagt, ja, sind wir mehr als happy. Ich sollte nur ihren Namen erwähnen.
Ja,
cool. Habe ich hiermit gemacht und dann habe ich es für, ich glaube, $3.20 oder so.
Aber du hast denen schon gesagt, dass es ein deutscher Podcast ist und es ihnen nichts bringen wird.
Ja, ja. The Germans, they talk about backpiping.
Aber ich fand es so schön, dass die da so offen waren. Und dann habe ich gedacht, das ist super, weil es ist genau, also ich spiele es nochmal, es ist genau das Stück, das er bei der Landung auf Norwegen gespielt hat. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ja, Soldaten so im Landungsboot, Gewehre in der Hand, also er nicht, er hat seinen Dudelsack.
Ja, dann würde ich auch lieber in die Schlacht ziehen, als da weiter zuzuhören.
Wow.
Wow, Dominik, ey.
Ich würde auch keinen Dudelsack lernen. Ich würde aber auch gerne irgendwie jedes Instrument lernen, gefühlt.
Churchill ist an diesem Tag der Zweite in der Kommandoreihenfolge, aber als der Sand unter dem Bug knirscht und sich die Klappe vorne öffnet, springt er energisch als Erster nach draußen.
Ich frage mich gerade, wie oft es vorgekommen ist, dass die Hierarchieebenen gleich hießen. Musst du dann immer Captain Churchill und Lieutenant Churchill und sonst wie, weil ich meine, das kann ja, naja, also deutsche Hierarchie, so, es gibt drei Hierarchien in so einem Bataillon oder so, keine Ahnung wie viele. Und es ist ja sehr wahrscheinlich, dass quasi alle drei Schmidt hießen zum Beispiel oder Müller. Ob das nicht für die Soldaten drunter irritierend war, wer jetzt gemeint ist.
Ich glaube, du nutzt immer
den Rang.
Genau, ich glaube, dass die oft ihre Namen gar nicht unbedingt, oder die werden dann irgendwie anders zusammengewürfelt oder wie auch immer.
Ja, oder du nennst einfach eh bloß deinen Captain, also nicht mehr
Captain
mit.
Captain, my Captain.
Oh, Captain, my Captain, auf dem Tisch mit dir, hopp. Sonst kann ich das nicht ernst nehmen.
Ja, das kann ich leider erst morgen wieder machen, aber ich habe heute zu viel gegessen.
Ich glaube, bei dem Tisch.
Ach, den haben wir schon mal zerlegt, ne? Nee, das waren wir gar nicht. Der war einfach von selber kaputt.
Ist klar.
Er ist der Erste, der nach draußen springt. Und
hat er den Dudelsack noch dabei oder hat er jetzt Waffen angelegt?
Ja, nee. Er hat, also eigentlich schicken sich zwei Kommandos an, vor ihm an Land zu gehen, aber er macht einen Satz und zückt dabei sein Schwert. Ja, und in der anderen Hand hat er seine Pistole. Also er hat seinen Dudelsack wahrscheinlich im Boot gelassen. Und er sprintet los in Richtung Feind. Irgendwie schafft er es auch noch, unterwegs eine Granate zu werfen. Seinen Bogen hat er leider,
also er hat er leider nicht dabei. Er hat die Pistole in der Hand, sein Schwert in der Hand und wirft eine Granate.
Es ist ein Multitalent.
Erinnert mich an die schrecklich nette Familie, wo auch irgendwie sagt, dass er damals irgendwie eine Hand am Lenkrad, eine Hand irgendwie eine Zigarette, eine Hand an der Frau. Wir hatten irgendwie mehr Hände damals.
Ich habe jetzt erst gedacht, er wäre der Top. Der Prototyp für Seffert Bibelbrox.
Der deutsche Widerstand ist relativ gering und schnell niedergerungen. Und in einem der feindlichen Quartiere findet Jack eine feine Flasche Moselwein. Aber just als er die in die Hand nehmen will, detoniert in der Nähe eine Sprengladung. Und es endet damit, dass er sich einen Splitter von dieser Weinflasche, er den direkt in die Stirn bekommt.
Okay. Aua.
Die Verletzung ist eigentlich harmlos, sieht aber fies aus. Und schindet demnach mordsmäßig Eindruck.
Ja, ich wollte gerade sagen, da, wenn du verletzt wirst, irgendwo Gesicht, das blutet halt immer gleich sehr, sehr schnell und sehr, sehr viel.
Genau. Und als er nach Hause kommt, schmückt er auch die Story vom Kriegsversehrten voll aus. Und sie verheilt dann eigentlich auch relativ schnell. Und da muss er dann ab und zu tatsächlich mit etwas Lippenstift nachhelfen, dass er diese Story noch ein bisschen weiter erzählen und ausschlachten kann.
Echt, das ist ja schäbig.
Das ist ja aber auch ein Ding bei so schlagenden Burschenschaften, dass die ein oder andere Sache nutzen, damit so ein Schmiss nicht schön verheilt und es keine Narbe gibt, sondern die schmieren sich halt irgendwas ran, dass die Wunde schön lang vor sich hin wundet, damit du eine schöne Narbe kriegst, damit du was zum Vorzeigen hast.
Aber das ist nochmal was anderes als mit Lippenstift nachschminken.
Ja, schon. Ja, ich.
1943 geht es für ihn gegen Italien. Im Juli führt er als befehlshabender Offizier zwei Kommandoeinheiten, also ihr merkt schon, wie er wirklich in den Rängen weist, immer weiter, in einen Angriff auf einen Ort auf Sizilien. Sein Breitschwert hängt in der Scheide an seiner Seite, Pfeil und Bogen trägt er um den Hals und sein Dudelsack ist unter den Arm geklemmt.
Ist ein bisschen wie bei Skyrim, so, dass er halt einfach tausend Sachen mit sich rumträgt, was eigentlich völlig unrealistisch ist.
You're over encumbered, scheißegal.
Einfach ganz langsam laufen und so.
Fünf Dudelsäcke.
Wartet auf den nächsten Level ab, dass er 50 mehr tragen kann.
Ja. Er hat den Befehl, einen deutschen Beobachtungsposten außerhalb von Molina einzunehmen, von dem aus die Deutschen den Weg zum Strand kontrollieren. Und das ist überhaupt kein Problem für Jack. Er belässt es aber nicht bei diesem Beobachtungsposten.
Sondern der bringt ihn um, weil der ist ja nur noch Beobachter, weil der war früher zwar auch mal Abenteurer, aber hat dann Pfeil ins Knie gekriegt.
Den verstehen, glaube ich, jetzt wirklich nicht so arg
viele. Ist egal.
Er schleicht sich gemeinsam mit Corporal Ruffle in die Stadt, wo sie alsbald von zwei Wachposten entdeckt werden.
Ey, Corporal Ruffle klingt halt wie, oh, den darfst du in die Kneipe lassen, sonst gibt's Ärger.
Churchill zückt jetzt sein Schwert und ruft, Hände hoch! Wovon die Deutschen so überrascht sind, dass sie sich einfach ergeben.
Ja, das ist wie beim Känguru, wo er immer anbrüllt, so, kennen Sie diesen Pinguin?
Ja, ja.
Er überlässt es Ruffle, die beiden zu bewachen und schleicht sich dahin, was die eigentlich bewacht haben. Das ist nämlich so ein
Aber auch ein bisschen absurd, er brüllt sie an, Hände hoch und dann schleicht er wieder, also so.
Ja, 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 ja. Das,
er weiß noch nicht, auf welchen Skill er sich quasi jetzt wirklich spezialisieren soll.
Multi-Tree-Skilled, Multi-Skilled. Die haben nämlich einigen Mörser bewacht und da schlafen dann auch so ein paar Deutsche, also so die Mörser-Crew mit insgesamt 10 Mann.
Mötley-Crew.
Die Mötley-Crew kommt später auch noch. Die kommt später auch noch. Die,
oh Mann.
Die, und weil die natürlich schlafen, kann er die auch relativ einfach mit seiner Klinge überrumpeln. Also er springt dann rein und hält denen die Klinge an die Gurgel und kann die relativ schnell.
Er stach sie im Schlaf, er ist so ein Held. Nein, Quatsch.
Nein, er hat sie nicht erstochen. Nein, das möchte ich hier an dieser Stelle.
Nein.
Aber das fand ich tatsächlich, du hast Modern Warfare 1 gespielt, Call of Duty 4.
Das ist so übel, wie die am Anfang.
Also das habe ich mir wirklich gedacht damals, dass ich das total asozial finde. Und ich glaube, heutzutage würde es total den Eklat geben, weil die Moral ja nochmal ein bisschen. Es ist die Frage, ob man mehr schon gewohnt ist. Aber du machst ja diesen Prolog auf diesem Schiff. Du spielst keine Shooter, ja.
Das war absolut kalkuliert. Das kann
auch, aber eher so alten
Karten. Aber im Prinzip, ja. du enterst dieses Schiff mit so einer Spezialeinheit.
Also Sekunde, Zweiter Weltkrieg oder?
Warfare.
Also Modern Warfare, also 2000er Jahre.
Okay,
so, keine, es ist 2007 erschienen und es ist, da kommt garantiert irgendwann eine Jahreszahl, aber heutige Zeit, ja, so, keine Ahnung.
Gut.
Und genau, und du gehst auf dieses Ding und da sind halt die Kajüten von den Soldaten und dann wird halt irgendwie von dir erwartet, dass du da jetzt das Feuer öffnest halt auf die Schlafenden. So fand ich halt immer ein bisschen doof.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es so ein bisschen edgy war, dass man wegen aneckt, dann geht es durch die Presse und dass dann
das ist
die
ja genau das, was
Kids
der Kollege.
Sagen, oh krass, ich sag, das Spiel, das wo die Leute erschossen werden.
Das ist eine Multimillionen-Dollar-Produktion und das ist die erste, und das ist die erste Szene. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass da irgendeiner das nicht
aber
auf dem Schirm hatte.
Aber ich kann mich nicht erinnern, dass sie damals tatsächlich das so als edgy, weil diese Szene, wo du erschossen wirst als dieser Politiker, das ist ja tatsächlich das, was er die Leute, du hast ja diese Ego-Perspektive, wo dann dieser Typ am Anfang da erschossen wird aus der Ego-Perspektive, das ist ein typischer Fall von, wo du ins Auto geschleppt wirst und dann erschossen wirst.
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ist ja egal, so.
Und aber Sekunde, ist es eigentlich nicht, ich bin bei den Militär-Shootern ziemlich raus. Yeah. Ne? Also so, sowohl Modern Warfare als auch Call of Duty, nur einen Teil mal ein bisschen gespielt.
Das Gleiche, aber
haben mich nicht total angemacht. Ja, das sind doch immer, das sind doch die Reihen, die laufen. Nee, was ist das andere?
Black Ops.
Nee, warte mal.
Es gibt quasi die Weltkriegsshooter, genau. Call of Duty. Dann gibt es Modern Warfare, genau. So die Reihe. Dann gibt es die Black Ops-Reihe.
Aber warte mal, was sind
dann diese, gibt's noch
diese Spiele, die immer abwechselnd immer alle zwei Jahre rauskommen?
Medal of Honor gab es noch.
Medal of Honor,
aber das
genau.
Ist ja quasi das Äquivalent von EA.
Was du, glaube ich, meinst, ist, dass eine Zeit lang zwei Studios an Call of Duty gearbeitet haben. Genau. Und die einen haben immer die modernen gemacht und die anderen haben haben die auch einen antiken gemacht und dann die Black Ops Reihe oder war das gleich
Black Ops? Antik ist jetzt klingt jetzt so wie bei Assassin's Creed.
Nein, halt Weltkrieg.
Ja.
Ich weiß. Die haben glaube ich einen Treyarch war das und die haben ich glaube, die haben einen Weltkrieg
World at War haben die gemacht.
Genau.
Okay,
Shooter gemacht und dann
sowohl,
die Black Ops Reihe begründet.
Aber sowohl die Reihe als auch das ähnliche Produkt der Konkurrenz, da hat mich keines der Spiele, wie gesagt, eines Mal wenn gespielt, aber die haben mich alle nicht gepackt in die Richtung von
aber daher ich habe das Gefühl, dass das was
aber,
der
ja, was aber ich habe halt das Gefühl, dass die immer ein Stück weit so ein, was machen wir das mal ein bisschen rein, was ein bisschen Presse rumpelt, was dann, wenn du es dir genau anschaust, dann doch nicht so krass ist oder vielleicht ja doch, und dann irgendwie fahren da irgendwelche Kids drauf ab oder keine Ahnung, es ist zumindest ein Gerede drüber, aber wie Jürgen sagt, das ist völlig berechtigt.
Ja klar, beim zweiten Teil war das ja noch viel extremer. No Russian, da gab es ja eine Mission, die so umstritten war, dass du die sogar im Spiel überspringen konntest, weil die eigentlich zu hart war, um sie den Leuten zuzumuten.
Und
weil
das kenn sogar ich.
Weil du dich quasi als, du musstest dich bei den Feinden einschleichen quasi und die haben dann von dir verlangt, auf einem Flughafen auf Passanten, auf Zivilisten zu schießen.
Ja.
So. Und das ist schon wirklich die Grenze dessen, da wurde ganz schön heiß diskutiert damals. Und das
Und es ist ja auch ein Spiel mit einem gewissen Realismusanspruch, ne? Also das ist ja auch kein absurdes Fantasy-Setting oder sowas wie Doom, wo du sagst, du kämpfst gegen irgendwelche absurden Dämonen, was so völlig,
ne?
Oder Cartoon-Grafik oder sowas, sondern das ist ja immer so ein, so ist es, boah, krass.
Aber das würde mich mal interessieren, weil das gab es bei PS Plus, die Tage des Remake, weil die tun ja die alle remastern, diese alten Call of Duties und Modern Warfare 2.
Spielt es denn jemand wirklich?
Und Modern Warfare 2 ist jetzt tatsächlich im Juli oder so dabei gewesen.
Modern Warfare 1 wird heute noch als einer der besten Ego-Shooter überhaupt gehandelt. Ja, 2007.
Ja, aber
also das hat damals...
Okay, aber Solo oder spielen das Leute noch im Multiplayer?
Ich denke tatsächlich, das Remastered, wenn die auch im Multiplayer spielen, das alte wahrscheinlich
mehr. Ja, aber die Server vom alten waren garantiert, wenn dann halt irgendwie noch irgendwelche Dedicated-Server, die halt noch
privat liefen. Also das wird immer noch als die Referenz, ich meine, das hat damals wirklich das Genre nicht neu erfunden, aber gehörig aufgerüttelt. Die
Erzählung und dergleichen, das war schon echt super.
Weil ich meine, ich habe jetzt auch das alte Command & Conquer, da gab es jetzt auch ein Remake gespielt, wo ich echt sagen muss, am Anfang habe ich gedacht so, naja, ob das gut ist, aber das Lustige ist, ich starte das Spiel, denke mir, oh ja, ist doch eigentlich ganz cool, dass es mehr Auflösung gibt. Jetzt schalte ich mal in den modernen Modus, drücke auf die Taste und dann wird es plötzlich so ein riesiger Brei und ich so, oh, das war der moderne Modus. Ach krass, weil, und das finde ich, also da muss ich Ihnen ein ganz großes Kompliment aussprechen. Ich hatte das Gefühl die ganze Zeit, als ich gespielt habe, ja, so sah das ja früher aus. Und dann drückst du auf den Knopf und siehst, wie es aber wirklich früher aussah und den Rest hat halt dein Kopf gemacht.
Ja,
das. Und wenn sie das hinkriegen, ich finde, dann ist es eigentlich nicht schlecht gelungen. Aber auf der anderen Seite, ich spiele das nicht im Multiplayer und außer einmal jetzt durchspielen und damit Spaß haben, dafür ist es dann einfach doch zu sehr im Original belassen und dann sind einfach so viele Sachen überholt heutzutage, die damals so ergründet waren für das Genre. Aber
da verschätzt man sich auch leicht, was halt deine Monitore angeht und alte Monitore und so. Das sah früher schon auch scheiße aus, aber das kannst du ja nicht vergleichen, wenn du es heute auf einem HD-Monitor dann laufen
lässt. Und wenn ich überlege, ich hatte damals einen 11- bzw. einen 13-Zöller, der mega unscharf war und so. Und,
Aber nee, Modern Warfare ist nochmal was anderes. Es ist ja nicht ein uraltes Spiel, also die Mechaniken, die funktionieren alle noch und das kannst du wahrscheinlich auch heute noch ziemlich gut spielen. Okay. Ja. Die Mechanik, reine Shooter-Mechanik ist phänomenal. Von Call of Duty.
Ihre Bildung haben Sie aus Videospielen.
Ja.
das ist richtig. Wie sind wir da jetzt hingekommen?
Naja, bei der hier auf sehr unrealistische Art und Weise Warfare
beschreibt. Ach, gar nicht. Ihr wisst ja noch gar nicht. Ihr wisst ja noch die Hälfte noch gar nicht.
Und dann bläst er sich ein Zeppelin auf.
Also, er hat jetzt 10 Leute.
Nee, fliegt mit seinem Dudelsack rum.
Er hat jetzt 10 Leute im Schlaf überrumpelt. Ja? Hat sie festgenommen. Zum Glück kommen jetzt auch seine Kollegen als Verstärkung. Die können jetzt auf die Gefangenen aufpassen und er schleicht weiter. Einen von den Deutschen nimmt er sich mit, dem legt er seinen Gürtel um den Hals und führt ihn quasi an der Leine, so mit der Klinge im Rücken, durch die Gegend.
Okay.
Und quasi von Wachposten zu Wachposten, wo der Deutsche dann immer den Kontakt herstellt und das Passwort quasi preisgibt, die dann irgendwie Türen aufmachen und er dann reinspaziert, sein Schwert zieht und auch die Deutschen festnimmt. Das macht er mehrmals hintereinander, so dass er am Ende eigentlich nur mit minimaler Unterstützung von seinem Corporal mal schnell 42 Deutsche festgenommen hat.
Bitte spielen Sie hier die Musik ein, wenn ein Depot bei Historyline übernommen wird.
Also, ich finde, das muss etwas mehr Bewunderung bei euch auslösen. Ja, 42 Leute ohne Blutvergießen.
Ich finde auch ohne Blutvergießen erstmal sehr, sehr gut.
Er spielt es später ein bisschen herunter und sagt, ich bleibe dabei. Solange man einem Deutschen laut und deutlich sagt, was er tun soll und du ihm in Rang und Alter überlegen bist, wird er rufen, jawohl, und enthusiastisch und effizient deinem Befehl folgen, egal in welcher Situation.
Ja, vor allem im Rang überlegen, als ob das irgendjemand scheißegal wäre. Ey, mal ganz ehrlich, wenn dir jemand eine Pistole auf die Brust hält, dann machst du doch alles.
Naja,
kann ich bitte erstmal ihren Rang sehen?
Ich glaube, es kommt schon auch auf souveränes Auftreten an. Und
ja, genau, aber das ist wichtiger als der Rang.
Ja.
Aber vielleicht kommt es damit
einher. Ich glaube, dass das zusammenhängt, weil du im Militär darauf gepolt bist, dass du dann auch das Auftreten und die Autorität hast, wenn du den Rang hast.
Nee, ich glaube auch andersrum, du kriegst den nicht, wenn du den nicht dann schon dir erarbeitet hast.
Aber I call bullshit on that, weil der spricht ja Englisch. Und ich meine, jeder Deutsche wird erstmal das Feuer öffnen, wenn er einen Engländer sprechen hört. So.
Also genau darum geht es ja, dass er quasi sagt, du musst eigentlich nur souverän, wie beim Hund, souverän auftreten.
I call bullshit on that.
Wobei, oder es erinnert mich an den deutschen Touristen, der, wenn ihn sein Gegenüber nicht versteht, einfach anfängt, lauter zu reden.
Ihr habt mir jetzt aber noch
Kennst meine Mutter?
Den letzten. Ich kenne deine Mutter.
Nein, also ich konnte den Gag nicht auslassen, aber tatsächlich macht meine Mama das nicht.
Ihr habt mir jetzt aber den letzten Satz des Zitats quasi gestohlen, denn da sagt er noch, genau aus diesem Grund sind sie auch so fabelhafte Soldaten.
Okay.
Finde ich, gehört schon auch dazu.
Awesome.
Er lässt die Deutschen jetzt all ihre Waffen schleppen, einschließlich Mörser und Granaten. Er nimmt aber zumindest die Bolzen aus den Gewehren und die packt er alle in einen Sack und das muss auch einer der Gefangenen dann quasi schleppen. Ja, und er erklärt seinem Kameraden, dass das wichtig ist, weil das macht sie müde und damit leichter kontrollierbar. Und sein Kommentar.
Außerdem schlepp ich den Scheiß nicht.
Sein Kommentar dazu: Es war ein Bild wie aus dem Napoleonischen Krieg. So, also wo die halt viele in Ketten gelegte Leute hintereinander und so. Ihr versteht schon. Unglück im Glück. Im Zweikampf mit einem Deutschen hat er in der Stadt sein Schwert verloren. Also muss er nochmal zurückgehen. Also ich weiß nicht genau, wo in der Erzählung.
Wo ist das Schwert hin?
Da kam jetzt kein so richtiger Kampf vor in der Erzählung, die ich gelesen habe, aber irgendwo hat er auf jeden Fall sein Schwert verloren.
Das ist doch wieder Monopoly. Gehen Sie wieder zurück auf Anfang.
Er muss jetzt tatsächlich nochmal.
Ziehen Sie ein Schwert ein.
Nochmal zurück.
Ist es jetzt so ein Mantel und Degen und Pistole und Mörserfilm?
Und Dudelsack?
Ja.
Auf dem Rückweg dann aus der Stadt, als er sein Schwert wieder hat, begegnen ihm Richtung Strand ein paar Amerikaner, also so ein Trupp, der offensichtlich den Weg nicht, also irgendwie nicht gepasst kriegt und sich verirrt hat.
Mit Schirm, Charme, Melone,
nee.
Schwert und Dudelsack.
Also völlig verloren, aber sie weigern sich trotzdem, sich von Churchill in die richtige Richtung führen zu lassen. Also er will sie auf den rechten Weg führen, aber sie wollen sich nicht helfen lassen. Na gut, sagt er daraufhin, aber ich werde sicher nicht ein verdammtes drittes Mal zurückkommen. Die ganze Aktion in Italien bringt ihm den Distinguished Service Orden ein und eigentlich war er für das Victoria Cross vorgesehen, was so die höchste Auszeichnung ja ist, aber die Aktion ist einfach zu John Wayne-mäßig, als dass die ihn, naja, offiziell dafür auch noch so belohnen können.
Okay, alles klar.
Ja, was ein bisschen fadenscheinig ist, weil ich meine, ein Orden,
ordentlich badass.
Ein Orden ist trotzdem ein Orden, ja. Also, naja. Im Zuge der McLean-Mission verschlägt es Churchill 1944 nach Jugoslawien. Wieder führt er einige Kommandos gegen die Deutschen, die sich auf der Insel Hvar verschanzt haben. Churchill gibt dort außerdem die Erlaubnis, passierende Schiffe zu kapern, was seine Soldaten ziemlich gut finden, denn da ist meist gutes Essen zu holen.
Ich finde, nach der Insel könnte man gut eine Metal-Band benennen.
Hvar? Ja. Ich weiß nicht, sie greifen dann noch eine andere Insel an, die heißt Brak. Das wäre vielleicht noch geeigneter.
Brak wäre so industrial.
Ja, aber das hat so ein schönes Ding auf dem C.
Oh, das ist immer cool.
Und da kommt jetzt tatsächlich das, was der Dominik vorhin gesagt hat. Für den Angriff auf diese Insel trommelte er nämlich eine Motley Army zusammen.
Großartig.
So stand es in der Quelle. Also er übersetzt eine bunte Armee aus 1500 bis 2000 Partisanen.
Woher kommt das Wort Motley?
Weiß ich nicht, wo das herkommt.
Ist das Englisch, oder?
Ja.
Okay.
Das ist quasi ein Wort für bunt.
Okay.
Bunt zusammen.
Die bunte Crew, Motley Crew quasi.
Sozusagen. Sehr bunter Haufen.
Okay, cool.
1500 bis 2000 Partisanen, dazu ein paar Kommandos aus seiner Einheit und noch ein weiterer Trupp an Kommandos aus einer anderen Einheit. Und mit dieser kleinen Armee landet er jetzt relativ ungestört auf der Insel an. Aber als sie dann die Soldaten und die Schießanlagen der Deutschen sehen, verlässt sie so ein bisschen der Mut. Und die Partisanen jedenfalls beschließen, den Angriff auf den nächsten Tag zu verlegen. Das passt ihm jetzt aber nicht so. Und
was ist denn da besser?
Hä?
Morgen ist die Anlage nicht so furchteinflößend.
Naja, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt. Es ist halt Abend und dunkel und so, ne?
Also, aber ist
und
das dann, nicht gerade ein Vorteil?
Vielleicht, aber man möchte vielleicht auch lieber sehen, worauf man sich da einlässt.
Aber ich wollte sagen, wenn du selber halt nicht weißt, wo es da wie wo lang geht, ist vielleicht auch
sollten sie auskundschaften und dann wieder im Abend angreifen.
Naja, sowas Ähnliches macht er jetzt mit seinem Dudelsack und seinen Kommandos.
Ich werde jetzt mal kurz die Toilette angreifen, ja?
Ein paar Sekunden später.
Wo war ich? Also, Churchill, ja.
Überfall auf die Insel.
Ihm passt es jetzt nicht so, dass die anderen nicht quasi direkt angreifen wollen und er, sein Dudelsack und seine Kommandos blasen umgehend zum Angriff.
Wie viele sind das?
Weiß ich nicht, eine Handvoll. Also es geht auch nicht lange, dieser Angriff, denn er wird von dem Feuer einer Spitfire, also aus den eigenen Reihen tatsächlich, wird er angeschossen. Und es bringt ihn dann doch dazu, den Angriff vielleicht doch lieber auf den nächsten Morgen zu verschieben.
Ja, ich gedacht, das wären Deutsche?
Ich weiß auch nicht so genau. Und es war wahrscheinlich ein Querschläger irgendwie.
Ich sehe gerade, wie er so platoonmäßig seinen Dudelsack angeschossen wurde und er jetzt in seinen Armen liegt und so die Luft aus dem rausgeht.
Nein, Dudli.
Also, sie versuchen es bei Tagesanbruch nochmal. Jetzt dann quasi er, die Kommandos und die anderen Kommandos von der Seite und die Partisanen dann versuchen es quasi frontal. Aber der Widerstand ist ziemlich hart, ziemlich heftig. Innerhalb kürzester Zeit findet sich Churchill auf einem kleinen Hügel wieder, um ihn herum nur tote und verletzte Kameraden. Es sind vielleicht so in seinem unmittelbaren Umfeld noch 6 Männer am Leben, aber auch die sind schon irgendwie verwundet und sie werden auch nach und nach von weiteren Kugeln getroffen.
Das klingt irgendwie so gar nicht gut.
Nee. Andere Kampfverbände in der Nähe haben auch alle Hände voll zu tun, die Position zu halten. Als Churchill dann irgendwann alleine mit einem ja nur noch gerade so halbbewussten Kameraden in der Deckung kauert, alle anderen sind schon, haben schon das Zeitliche gesegnet.
Sollten wir das langsam nicht mal abbrechen?
Ja, guter Punkt.
Warum? Das ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt.
Viel eher her mit dem Dudelsack.
Genau, so ein guter Zeitpunkt, um nochmal den Dudelsack auszupacken. Und das ist jetzt leider nicht das Originallied, das er an der Stelle gespielt hat. Das konnte ich nicht finden. Aber
das geht ja so Thunder. Thunder.
Es hat schon auch, ich meine, das klingt jetzt natürlich, muss man jetzt schon mal sagen, ich mache das wieder aus. Das klingt natürlich komplett absurd, ja. Wenn du dir vorstellst, da fliegen hier die Kugeln um die Ohren und da hockt einer im Schützengraben alleine, alle anderen tot und spielt Dudelsack. Auf der anderen Seite ist das aber, was das auf seine Kameraden schon
inspirierend wirkt.
Ja, schon Mut einflößt, ja. Und es signalisiert seinem Regiment, hallo, hier lebt noch jemand. Ja, das ist auch in der Lage, gar nicht so klar sonst auszumachen, wer da überhaupt noch wo seine Stellung hält und am Leben ist. Also es ist jetzt nicht ganz so absurd. Es ist ein bisschen absurd, aber nicht ganz so absurd, wie es vielleicht im ersten
Moment. Was ich geil finde, wenn er so voll die deprimierenden Totenmusik spielen würde. So, näher, mein Gott, zu dir. Und
so. Was aber halt auch so ein bisschen blöd ist, ist, dass nicht nur seine Leute den Dudelsack hören, sondern auch die anderen.
The Germans.
Und die eine Granate ziemlich nah in seine Nähe lupfen. Und er wieder irgendwie einen Splitter abkriegt, diesmal auf den Helm, und er wird bewusstlos.
Und deswegen ist auch eine kurze Folge, das war's nämlich.
Naja, das war's noch nicht. Sie nehmen ihn gefangen. Sie denken, sie hätten das ganz Große losgezogen.
Ganz kurze Frage.
Ein Churchill.
Geht die Podcast-Aufnahme am Schluss darauf raus, dass wir ab sofort gar nicht mehr ihm, sondern die Story des Dudelsacks weiterfolgen?
Nein.
Okay.
Der Dudelsack, ich würde den tatsächlich gerne mal besuchen, diesen Dudelsack. Die Deutschen nehmen ihn gefangen und denken, sie haben jetzt wirklich voll abgeräumt. Ja, sie haben den Churchill. Ja.
Sie denken, dass es der Churchill, naja, der verwandt verschwägert ist.
Genau, verwandt verschwägert. Nicht, okay, nicht der Churchill, aber halt.
Ja, gut, kein so häufiger Name, Churchill, ja, auf jeden Fall, okay.
Aber ich glaube, man kennt ja auch die höherrangigen auf der anderen Seite, oder?
Ja, das kennt man schon. Also ich meine, wenn du jetzt in den Krieg ziehst und einen Trump festnimmst, dann denkst du ja auch erst einmal, du hast quasi einen direkten Verwandten erwischt, ja? Oder? Würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich will nicht in den Krieg ziehen und ich glaube, ein Krieg gegen die USA, hoffen wir mal, dass das nie passiert. Aber ich verstehe, was du meinst.
Nach nur 48 Stunden in Gefangenschaft schreibt Churchill einen Brief an den deutschen Befehlshaber. Sie haben uns gut behandelt. Sollten Sie nach dem Krieg je in England oder Schottland sein, kommen Sie bei meiner Frau und mir zum Dinner vorbei. Daneben notiert er seine Telefonnummer. Sehr geil. Dieser Brief wird es sein, der den Befehlshaber später das jugoslawische Erschießungskommando ersparen wird. Denn wer solche Briefe von seinen Häftlingen kommt, ist sicherlich kein Kriegsverbrecher. Mhm. Also die Deutschen haben da Gefangene genommen in Jugoslawien und wurden dafür dann später für die Behandlung von den Gefangenen zur Rechenschaft gezogen von den Jugoslawen. Und tatsächlich wurden relativ viele dann auch erschossen. Und dieser eine Befehlshaber aber nicht, denn der konnte einen Brief, quasi einen Leumund aus der Tasche ziehen.
Ach, schmarrn, wie geil. Großartig.
Tja, Jack wird jetzt nach Berlin zum Verhör geflogen und später dann nach Sachsenhausen in ein Konzentrationslager gebracht. Und sein Dudelsack und sein Breitschwert landen kurze Zeit später in einem Kriegsmuseum in Wien.
Was ist denn Sachsenhausen?
Ein Konzentrationslager?
Aber wo ist denn Sachsenhausen?
Ich kann jetzt nicht genau sagen, wo es liegt, aber das Konzentrationslager Sachsenhausen ist schon ein Begriff. Mhm. Ja.
Der lernt alles.
Eines der größeren.
Mhm. Okay, krass, habe ich tatsächlich auch noch nie gehört.
Schon im September wird es Churchill im Camp zu blöde und er kriecht gemeinsam mit einem RAF-Piloten unter dem Stacheldraht durch und in ein Abwasserrohr.
Was?
Ja?
Das ist ja fast zu einfach.
Das ist fast zu einfach.
Da haben wir schon ganze Folgen uns verschwendet. Ey,
aber ich möchte halt auch, also ich will da auch immer wieder betonen, ne? Weil ich finde, das muss man sich schon gefallen lassen an der Stelle, wie wenig Leuten sowas dann gelungen ist, ne? Und welche ernste Lage nicht nur er war da vielleicht für sich und der da vielleicht auch noch das Glück hatte, ne? Soldat von der anderen Seite, noch besser behandelt als eigentlich ziemlich alle anderen, die in so ein Lager kamen.
Dem konnte ich jetzt nicht ganz folgen. Aber Ja, ich sage einfach mal ja, weil
ich glaube, der Philipp möchte nochmal betonen, dass die Deutschen die Gefangenen schlecht behandelt haben.
Wenn Philipp spricht, spricht quasi unser Gewissen und das kann man eigentlich
in ja, du kannst es nicht einfach an mich outsourcen.
Doch.
Nein.
So funktioniert unsere Dynamik hier. Ich bin der sich leicht ablenken lässt. Der Dominik ist der
Jürgen.
Der Zynische.
Der Philipp liest jetzt jedes Mal vor einer Aufnahme, schaut er nochmal, wegen was wir zuletzt verklagt wurden und geht dann quasi genau in die richtige Kommunikation.
Ich hoffe ja, dass wir jetzt wenigstens wegen dem Dudelsack spielen, mal eine Takedown-Notice kriegen. So, vielleicht klappt ja das jetzt mal. Sie klettern auf der anderen Seite sogar wieder aus diesem Abwasserrohr und machen sich schnurstracks auf Richtung baltische Küste. Einige Kilometer vor dem Meer, also so kurz vor Rostock, also ich nehme an, Sachsenhausen ist
in
den neuen Bundesländern, stolpern sie dann im dichten Nebel versehentlich direkt in den deutschen Arbeitertrupp. Die erkennen natürlich sofort, was hier los ist und jagen den sofort hinterher und nehmen die Beine in die Hand und rennen weg, planlos durch den Nebel, landen dann an dem großen Zaun, über den sie noch klettern, dann noch ein Zaun, über den sie auch noch klettern und dann finden sie sich plötzlich im Inneren eines Gefangenenlagers wieder.
Im Inneren?
Ja.
Das ist ja suboptimal.
Das ist dichter Nebel und sie sind wohl offensichtlich in ein Gefängnis eingebrochen. Das war es dann wohl mit der Flucht.
Ja, das ist dann auch jetzt wie so Mel Brooks-mäßig. Ich gehöre ja gar nicht rein. Das ist wie bei Leben des Brian, wo er am Schluss dieses Kreuz
mal
kurz halten. So, das ist gar nicht mein Kreuz. Ja, komm, marsch hier weiter.
Das sagen sie alle.
Sachsenhausen müsste Brandenburg sein übrigens.
Im April 1945 werden Churchill und 140 andere prominente Gefangene nach Tirol gebracht. Wie die Gefangenen glauben, um dort von der SS hingerichtet zu werden. Aber
warum sollte man jemand bis nach Tirol schleppen dafür?
Da wird es jetzt auch so ein bisschen dünn, weil da habe ich jetzt tatsächlich auch in meiner Quelle war das ein bisschen anders beschrieben als auf Wikipedia. Da musste ich mir jetzt so ein bisschen zusammenreimen.
Okay.
Auch da gibt es eine leichte Deutungsunschärfe. Mhm. Denn also angeblich eilt ihnen dann quasi das Schicksal zu Hilfe und ein Deutscher, der Wichard von Alvinsleben, das ist quasi ein Deutscher aus der Wehrmacht, der schreitet mit seinen Soldaten ein, um die Gefangenen vor der SS zu beschützen, was schon so ein bisschen skurril klingt. Und die SS ist quasi zahlenmäßig den Deutschen komplett unterlegen und zieht sich daraufhin zurück und gibt quasi diese Gefangenen frei. Also die sollen transportiert werden, offensichtlich in ein anderes Lager oder irgendwie hingerichtet werden und die Deutschen sagen, nee, also ich meine, die sehen ja auch, der Krieg ist fast vorbei. Ich
sagen, also April 40.
Wahrscheinlich hängt es schon damit auch zusammen, die sagen, dass die SS war ja eine super radikale Einheit, die war auch von vielen Deutschen als
zu hart
und extrem. Und ich denke, dass die daraufhin tatsächlich, kann ich mir schon vorstellen, dass sie in so einer Situation einschreiten und sagen, ey, das bringt jetzt nichts mehr, irgendwie noch 140 Leute zu erschießen, der Krieg ist quasi vorbei. So wäre jetzt meine Interpretation.
Ja.
Angeblich werden die Gefangenen dann freigelassen und Churchill marschiert auch los dann Richtung Mittelmeer, nachdem so der Marsch Richtung Norden ihn jetzt nicht so weit gebracht hat.
Also er geht in Richtung Mittelmeer.
Naja, von sie sind ja schon quasi, wahrscheinlich waren sie schon in Tirol dann, weil sonst gibt es eigentlich keinen Sinn. Oder zumindest auf dem Weg nach Tirol. Und dort trifft er dann nach 150 Kilometern Marsch auf einen amerikanischen Trupp, von dem er sich dann mitnehmen lässt. Ich habe gerade schon gesagt, es ist ein bisschen unklar. Es gibt eine zweite Version der Geschichte, wo er sich einen Stromausfall im Camp zunutze macht und ganz spontan quasi dann flieht aus auch diesem Camp. Und auch da flüchtet er dann quasi in Richtung Süden ins Gebirge, über den Brenner zu Fuß. Und in Italien irgendwo sieht er dann auch unter sich am Berg die Amerikaner vorbeiziehen, humpelt dann noch so einen Abhang hinunter, weil er sich irgendwie den Fuß schon verknackst hat und kann gerade noch so das letzte Fahrzeug irgendwie aufhalten, das ein amerikanischer Panzer ist und die dann quasi stehen bleiben und ihn einsammeln. Das ist so die andere Variante. Also auch da ist es nicht ganz klar, aber dieses die Deutschen befreien Gefangene von anderen Deutschen, das verlinke ich mal auf Wikipedia, da ist schon was dran. Ob jetzt aber wirklich das genau diese Begebenheit war, das weiß ich nicht. Während der Fahrt bei den Amerikanern auf dem Panzer wird Churchill dann sehr traurig. In erster Linie, weil er seinen Dudelsack nicht dabei hat.
Ich wollte gerade fragen, wegen des Dudelsacks.
Um diesen außerordentlichen Moment seiner Rettung zu zelebrieren. Weil 1945 der Krieg im Pazifik aber...
Und ist ja auch nicht bloß die Rettung für ihn, ne?
Ja,
also sozusagen, es ist ja auch sozusagen der Krieg ist ja eindeutig gekippt.
Ja, aber genau. Es ist 1945 und der Krieg ist noch nicht ganz vorbei und vor allem nicht im Pazifik. Ja. Und deswegen lässt er sich wieder nach Burma schicken, wo er die wahrscheinlich größte Landschlacht gegen Japan quasi erwartet.
Ja, okay, ja,
und
noch klar.
Als er da aber ankommt, sind gerade die Bomben auf Hiroshima und Nagasaki runtergegangen und damit ist der Krieg quasi auch vorbei. Mhm. Und er ist überhaupt nicht glücklich mit diesem Ende. Er lässt sich zitieren mit.
Wegen der Atombomben?
Wenn diese verdammten Yankees sich nicht eingemischt hätten, dann hätten wir den Krieg noch weitere 10 Jahre ausdehnen können.
Okay. Okay. Der hatte so richtig Bock, oder?
Der hatte so richtig Bock, ja. Nach dem Krieg meldet sich Churchill, den alle längst nur noch Mad Jack nennen. Nach dem Krieg meldet er sich bei den Fallschirmspringern zu den Seaford Highlanders und.
Einzige Bedingung, ich will aufspringen mit meinem Dudelsack.
Und meinem Schwert.
Und ja, stimmt. Also mit dem Schwert aus dem Flugzeug springen klingt auch wie eine mega gute Idee.
Und mit denen reist er jetzt nach Palästina, wo quasi auch ja ein Konflikt brodelt, ja. Wo er jetzt aber, also wo die Engländer auch nicht unmittelbar beteiligt sind, also wo Juden und Palästinenser im Clinch liegen und er jetzt gar nicht unmittelbar einen Kampfauftrag eigentlich hat.
Also tatsächlich hast du ja gerade zum ersten Mal Mad Jack gesagt, wo man schon das Gefühl hat, dass den Leuten um ihn herum aufgefallen ist, dass er zumindest eine gewisse Exzentrik in sich trägt.
Ach, wo?
Aber also wie loco ist denn der gute Mann? So, weil offensichtlich ist er ja kompetent genug, dass man ihm eine Führung gibt und ihn quasi auch. Man könnte ja sagen, er ist einfach komplett crazy und macht halt jetzt unsere Alleingänge, aber dann gibt ihm ja nicht Leute und befördere ihn nicht. So.
Also er ist ein Adrenalin-Junkie, ja. Das kann man schon, glaube ich, so festhalten. Und er ist aber jetzt nicht der Rambo, der blindlings da rein, sondern er ist schon relativ clever auch und ausgebufft. Und er kennt schon so Sachen wie, dass so ein Dudelsack die Moral fördert, ja. Und dass er mit einem Schwert vielleicht heimlich irgendwie was einnehmen kann, wo er mit einer Pistole vielleicht viel zu viel Aufsehen erregt. So, er ist jetzt nicht komplett bescheuert. Exzentrisch, glaube ich, trifft's ganz gut.
Ist ja auch immer die Frage, wie sich sowas verlagert. Ich meine, wir hatten es ja neulich über eine Person der deutschen Geschichte. Keine Ahnung, ob die Folge inzwischen draußen ist, egal. Wo man auch gesagt hat, damals kriegsmäßig hat die aus Sicht des Militärs viel geholfen, aber später hat man dann auch gesagt so, übertreibt so ein bisschen und ist nicht mehr ordentlich kontrollierbar und ist way over the top. Also es kann ja auch einfach sein, dass du mit steigender Berühmtheit und vielleicht auch Macht, die du bekommst, da dann anfängst abzudrehen.
Ja, ich glaube, er war von Anfang an schon so, wie er war.
Und naja,
ich glaube aber, du brauchst so, keine Ahnung, auf alle 10, 20, 30, die so zögerlich und zweifelnd in so einen Krieg ziehen, brauchst du einen, der halt wirklich die Leute packen und mitreißen kann. Ja,
gut,
und,
aber das ist und ja
so eine Anführerfigur, ja.
Aber das brauchst du ja auch in, und ich will jetzt nicht hier irgendwie Militär hochloben oder irgendwas, aber du brauchst ja sowas selbst in normalen Teams, dass du Leute hast, die so ein, die eher ein bisschen abwartend sind, welche die ein bisschen überlegen, aber halt auch welche, die sagen, jawohl, Chaka, wir packen das.
Und er war das. Und er war eigentlich auch stets, er war halt stets auch so ein Typ, er hat quasi immer einen Einsatz mit so 3-4 ausgewählten Kommandos vorgezogen einer großen offenen Schlacht. So, ja. Also er hat immer irgendwie sich freiwillig gemeldet, wenn es darum ging, könnt ihr mal nachts jetzt hier irgendwie da das Ding einnehmen, statt dass wir da am nächsten Tag das ganze Bataillon irgendwie verheizen.
Okay, so. Also für die Einordnung tatsächlich interessant.
Interessant. Im Frühjahr 1948 ist er jetzt in Palästina mit ungefähr einem Dutzend Soldaten unterwegs auf einem Rückweg von einem offiziellen Empfang. Und dann entdeckt er einen nahen Konvoi, der hauptsächlich so medizinisches Personal in einigen Fahrzeugen mit einem kleinen Bus irgendwie transportiert hat. Und der wird von den Arabern beschossen. Und er ist hier in einem gepanzerten Fahrzeug und quasi mal wieder der Erste vor Ort. Und er parkt jetzt sein gepanzertes Fahrzeug oder lässt es parken so in der Schusslinie, dass der Bordschütze quasi den Feind unter Feuer nehmen kann, während er dann gemütlich 30 Meter zu diesem Bus hin spazieren kann. Und dieses gemütlich hinspazieren, da gibt es quasi zwei Besonderheiten. Also er kommt, wie gesagt, gerade von so einer Veranstaltung. Er trägt also seinen feinsten Ausgezwirn.
Hat seinen Dudelsack unter dem Arm.
Sprich einen Kilt mit einem großen Gürtel, karierte Kniestrümpfe und ein funkelnder Gehstock.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, noch ein Ausgeschwert.
Nee, und die zweite Besonderheit ist, er grinst von einem Ohr aufs andere, weil, Zitat, Menschen schießen viel seltener auf dich, wenn du sie anlächelst.
Okay, das eine Zitat ist
universelle Wahrheit. Sehr gut,
ja. Ich habe, das ist ja mit Übersetzungen auch immer so eine Sache. Ich habe tatsächlich online bei Watson habe ich eine schöne Übersetzung für dieses Zitat gefunden, die da lautet: Die Leute erschießen dich weniger, wenn du sie anlächelst. Ich bin nicht ganz sicher, ob das so.
No, ja. Not sure about that.
Naja. Er klopft jetzt an die Bustür und bietet höflichst an, bei der Evakuierung mit seinem gepanzerten Fahrzeug zu helfen, was eigentlich klar gegen seine Befehle verstößt, denn er muss sich ja eigentlich raushalten, so, er ist eigentlich quasi als neutrale Partei da. Mhm. Aber sein Angebot wird auch abgelehnt, denn die hoffen auf Verstärkung aus den eigenen Reihen.
Okay.
Und es kommt aber niemand. So, und jetzt steht er da mit seinen Soldaten, gibt noch weiterhin Feuerschutz, darf sie aber oder kann sie quasi nicht retten. Und das Ende vom Lied ist, dass in dem Konvoi dann ein Feuer ausbricht und 77 der 79 Konvoisten in diesem Event sterben, das dann später bekannt wird als das Hadassah Medical Convoy Massacre.
Aber unnötig quasi.
Eigentlich unnötig, denn eigentlich war die Rettung schon da und sie haben ihm entweder nicht getraut, weil er da mit seinem Kill stand, oder sie haben, keine Ahnung, kann man auch unmöglich jetzt rekonstruieren. Das
ist ein flammendes Plädoyer für mehr Toleranz.
Er hat sich aber davon nicht unterkriegen lassen und hat sich, ich würde eher sagen, es ist flamboyant, ist eher so der Begriff, den ich hier in der Geschichte verwenden würde, statt flammend. Er hat sich jetzt davon nicht unterkriegen lassen und hat sich dann umso mehr noch dafür eingesetzt, hier quasi Gutes zu tun und hat dann später auch noch 700 jüdische Doktoren, Studenten und Patienten aus einem Krankenhaus evakuiert. Die haben sich dann von ihm auch mitnehmen lassen. Und dort wird später sogar eine Straße, also die Straße vor dem Krankenhaus, wird nach ihm benannt in den Churchill Boulevard.
The Crazy Guy Street.
The Crazy, Crazy Guy with the Pipes Street. 1952 wird Jack von Metro-Goldwyn-Mayer als Bogenschütze für den Film Ivanhoe verpflichtet. Später unterrichtet er an der Airland Warfare School in Australien.
Wie kommt der jetzt nach Australien? Alles Commonwealth, egal.
Genau, so ungefähr. Okay. Finde ich auch cool, die Airland
Warfare School.
Familie
oder so ist nicht so sein Ding, oder?
Ne, er hat eine Frau, ich weiß nicht genau, wann er für die noch Zeit hat und auch zwei Kinder, aber ich weiß nicht, jetzt dann halt irgendwann nach dem Krieg.
Das ist wie die Arid Blyton, die irgendwie 700 Romane geschrieben hat und halt irgendwie ihre Tochter danach sagt, dass sie eigentlich niemals eine Mutter war.
Ja. Sein Sohn Bag und sein Sohn Pipe.
In Australien lernt er außerdem das Surfen kennen und lieben. Und zurück in seiner Heimat.
Warum nicht?
Ist er der Erste, der auf
einem Kilt ein Schwert schwingend, Dudelsack spielend surft.
So ähnlich. Der auf dem Fluss Severn die 5 Fuß hohe Gezeitenwelle reitet.
Warum auch nicht?
Kann man doch mal machen. Er baut jetzt auch sein eigenes Surfboard. Also er designt quasi so sein eigenes Brett.
Das ist irgendwie gerade die Sache, die für mich null zu irgendwas passt. Weil für mich echt so. Und ich weiß, auch in anderen, gerade Actionfilmen der 80er Jahre, sind auch Militärleute, die auch mal surfen. Aber Surfen ist für mich einfach der unmilitärigste Sport ever.
Ja, trotzdem. Davon lässt er sich nicht abbringen.
Ja, ja. Der britischste Sport.
Ja, oder ich denke an, wie heißt denn der Film?
Apocalypse Now.
Danke. Genau.
Ach so, ich habe jetzt gedacht, du meinst den mit den...
Mit den Walküren ritten noch auf dem Dudelsack.
Nein, wie heißt der, wo sie diese Banken überfallen und dann auf den Surfbrettern flüchten? Gefährliche Brandung.
Ja. Yeah.
Genau, an den habe ich jetzt gedacht. Aber das ist kein Militär, das sind nur Verbrecher. Ja, also er baut sich sein eigenes Surfboard und das zieht er dann die meiste Zeit auf einem Anhänger hinter seinem Motorrad hinter sich.
Aber er fährt es nicht. Beziehungsweise er surft nicht damit.
Doch, das auch.
Ach so.
Auf dieser Gezeitenwelle.
Achso, ich habe jetzt bloß gedacht, das wäre wieder wie unser bester Freund, der die ganze Zeit dieses Flugzeug mit den riesigen Reifen hat, damit nie damit abheben.
Nein.
Ich habe auch diesen Moment wieder, wo ich mir auch denke, ja, mein Leben ist auch spannend und aufregend. Ich habe vorhin was mit Quinoa gegessen.
Beruflich ist er mittlerweile am Schreibtisch gelandet, nach wie vor im Dienst der Armee. Aber im Jahr 1959 hängt er auch das an den Nagel und geht in Rente. Aber, so sagt es zumindest Wikipedia, his eccentricity continued.
Wer hätte es gedacht?
Zum Beispiel wirft er jeden Tag an ungefähr derselben Stelle einen Aktenkoffer aus einem Fenster des Regionalzugs.
Das ist schön, das gefällt mir.
Er wirft den Koffer raus.
Sehr zur Verwunderung von offensichtlich euch beiden, aber auch den Fahrgästen und des Lokführers.
Immer den gleichen?
Ja.
Was? Immer den gleichen?
Das heißt, er holt den jeden Tag wieder?
viel später kommen die Leute erst drauf, dass er direkt an der Bahnstrecke wohnt und seine Tasche einfach schon mal in den eigenen Garten wirft, damit er sie nicht vom Bahnhof nach Hause tragen muss.
Alter, wie geil.
Das finde ich, irgendwie sehr nett. Ich meine, aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich eine ganz doofe Idee. Und
ich meine, das hat man vorhin beim Lob der Deutschen auch schon rausgehört, er seine Effizienz liebt.
Seine Effizienz liebt er. Ansonsten verbringt er seine Zeit an Bord von Kohleschiffen, mit denen er zum Spaß auf der Themse herumduckert, oder eine Nummer kleiner mit ferngesteuerten Kriegsschiffmodellen. Er stirbt am 8. März 1996 im Alter von 89 Jahren in Surrey. Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, man muss das vielleicht auch ein bisschen einordnen mit dem Dudelsack, weil das nicht ganz so verrückt ist, wie es klingt. Und wenn es nicht ganz so verrückt ist, wie es klingt, muss es ja auch mehr Leute gegeben haben, die im Krieg Dudelsack gespielt haben.
Ne, vielleicht nicht bloß Dudelsack, sondern vielleicht auch einfach andere Musikbeschallungen
ähnlich. Ja, bleiben wir mal beim Dudelsack.
Nummer 5.
Nein, ganz so schlimm wird es nicht. Aber
Nummer 3.
Tatsächlich war das also in den Kriegen vor dem Zweiten Weltkrieg bei irischen Soldaten, schottischen Soldaten vollkommen normal.
Ja, so, ja. Wie der Bär in der Frontlinie, da hat er einfach der Dudelsack dazugehört.
Also bis zu einer gewissen Zeit gab es das quasi immer. Am D-Day war das schon nicht mehr ganz so normal, aber mit Bill Millen war dort zumindest mal ein Dudelsack-Spieler am Start.
Am D-Day?
Am D-Day.
Okay.
Und
Steven Spielberg irgendwie rausgelassen.
Es gibt tatsächlich einen Film, wo der auch vorkommt. Okay. Da komme ich gleich noch drauf.
Eigentlich von Signor Spielbergo.
Eigentlich hatten die Engländer das an den Frontlinien sogar offiziell verboten. Aber
warum?
Weiß ich nicht.
Lenkt ab, oder?
Boah, wäre das geil, wenn der vom Kriegsgericht gekommen wäre, weil er Dudelsack gespielt hat.
Naja, pass auf. Denn,
und dann wurde der Dudelsack standrechtlich erschossen.
Also er war jetzt nicht irgendein Dudelsack-Spieler, sondern er war der Personal Piper.
Das klingt auch ordinär.
Von einem Kommandanten. Und die beide waren Schotten. Und die haben beschlossen, dass dieses Verbot für sie nicht gilt, weil sie sind ja Schotten. So, und deswegen kommt es, dass der jetzt hier quasi die Normandie stürmt mit seinem Dudelsack, während sich um ihn rum die Leichentürme spielt er immer weiter. Und erfährt hinterher von dem deutschen Scharfschützen, dass sie ihn sehr wohl im Visier hatten, aber sie haben nicht auf ihn geschossen, weil sie glaubten, er wäre verrückt geworden.
Also tatsächlich denke ich mir halt auch, du brauchst ja viel Luft. Und du darfst, also wenn du Angst hast, hyperventilierst du ja im Normalfall auch. Also, dass du wirklich da die Energie noch aufbringst, Dudelsack zu spielen in diesem Wahnsinn. Das ist ja schon Wahnsinn so.
Das mit der Luft ist schon richtig.
Aber die Koordination, alles.
Ja, ja, aber so. du pustest es ja nicht wie bei einer Trompete quasi, dass du mit deinem Luftstrom irgendwie den Klang auch kontrollierst und die Lautstärke und so,
sondern Arm.
Du bläst ja tatsächlich einfach mal auf und
aber
dann, und
wir
dann
müssen doch
immer
jetzt
wieder
hoffentlich nicht drüber diskutieren, dass du echt schon also eine besondere Art Mensch sein musst, dass du quasi bei so einer Invasion Dudelsack spielst.
Ein Instrument, eigentlich ja fast egal welches.
Er war auch weit und breit der Einzige, der im Kilt auf dem Schlachtfeld rumspazierte und außer seinem Dudelsack eigentlich auch nur ein Messer dabei hatte. Finde ich auch geil.
Ja, ich cool, aber ich meine, so ein Dudelsack ist auch einfach echt groß. Also da hast die Hände
voll, du wirst kommandiert, quasi in der Normandie zu landen. So der schlimmste, größte Angriff gegen die Deutschen, so die ultimative Anstrengung. Und dann geben sie dir einen Dudelsack und ein Messer. Das ist so, weiß ich nicht, ob ich da aus diesem Boot ausgestiegen wäre. Ich weiß nicht. Und er kommt tatsächlich in dem Film The Longest Day vor. Und es gibt auch einen Song über ihn von den Real McKenzies. Also, wenn man die kennt vielleicht. Also der ist tatsächlich auch nicht so ganz unberühmt. Jetzt habe ich noch einen anderen, der hatte keinen Dudelsack dabei, der hat aber auch einen schönen Namen. Der heißt Major Allison Digby Tatum Water.
Es würde mich halt echt wundern, wenn es nicht mehrere Computerspiele auch gäbe, weil das ist ja eigentlich auch eigentlich so ein Tropus, dass du
über den Zweiten Weltkrieg
eine Figur hast, die in so einem Bereich um die Figur rum dann allen, keine Ahnung, plus 20% Schaden gibt, während du die da rumstehen hast. So als zusätzliche Einheit irgendwo bei irgendeinem
strategischen Spiel. Die Moral verbessert.
Ja, oder irgendwie, keine Ahnung, bei Overwatch gibt es ja auch einen DJ, der mit rumfährt und Musik macht. Okay. Der kann dann halt irgendwie Musik machen, um deine Einheiten zu heilen oder damit sie schneller sind.
Ja.
Und sozusagen, also sowas könnte ich mir gut vorstellen, dass in so Militärstrategien, wie gesagt, ist nicht mein Genre, dass es da auch welche gibt, die dann halt Musik machen und du die Einheit mit rumziehst.
Also nicht, dass ich wüsste. Aber es mag sein.
Aber kennst du dich mit, also ist das ein Ding, wo du dich auskennst?
Wie gesagt, also mir wäre jetzt kein Beispiel bekannt. Das Einzige, und das werfe ich Shootern tatsächlich schon lange vor, dass die das Thema Musik nicht ausschöpfen.
Ja.
Und tatsächlich einer der wenigen, der mich da erfreulich mitgerissen und überrascht hat, war
Spec Ops The Line.
Die da kommt, da gibt's so eine Szene, wo du in so eine halb im Sand versunkene Diskothek irgendwie angreifst und der Feind hat quasi auch eine Radiostation besetzt und plättert quasi Musik über die Lautsprecher. Und da kommt dann Hush von Uriah Heep, oder ist es Hush? Ich glaube. Und das ist ein phänomenales Setting mit der Musik dazu, um irgendwie da Shooter zu spielen. Also es ist wirklich, wirklich sehr außergewöhnlich, dass jemand in einem Shooter lizenzierte Musik überhaupt verwendet.
Ja.
Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Und es gibt insgesamt wenig Spiele, die das so für sich vereinnahmen. Das fällt mir gerade.
Deep Purple.
Ist es Deep Purple? Ich verwechsle immer Uriah Heep und Deep Purple. Brutal Legend ist auch so ein Spiel, das auch sehr, sehr stark auf Musik setzt und das wirklich gut integriert hat in ein mittelmäßiges Spiel leider.
Ja.
Aber das würde ich gerne mehr sehen, sowas. Naja.
Na gut, Lumen ist natürlich, ne, so das Musik oder eines der Musik.
Es gibt schon auch Spiele mit guter Musik, auch zum Beispiel
Lumen ist ja auch nicht.
Auch zum Beispiel Quake hat einen phänomenalen Soundtrack, ja, aber wirklich so
lizenzierte
ein Musik.
Einsatz von lizenzierter Musik.
Genau, die natürlich auch immer ein bestimmtes Bild erzeugt, so besser noch als diese komponierte Musik, die zahlt ja immer irgendwie auf das Setting ein, die wird ja immer genau darauf hingeschrieben, aber mit Musik, die du kennst, kannst du nochmal ganz andere Stimmung transportieren.
Ja, und ich finde aber auch keine so eine, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Beliebigkeit, wie bei GTA, wo das halt einfach so die ganze Zeit das Autoradio ist.
Genau, und du hast eine Diskrepanz halt auch zwischen dann der bekannten Musik.
1, 2, 3, schicki schicki Schweine.
Nein, verstehe mich überhaupt nicht falsch. Ich mag die GTA-Serie an sich gerne.
Nein, weil es ist nicht in einem bestimmten Moment.
Aber es gibt zwar, dass einzelne Lieder immer zu speziellen Momenten kommen, dadurch, dass du sie aber immer und immer wieder hörst, verlieren sie dann schon gewisse Menge an Gewicht.
Naja, und die sind ja hauptsächlich Lückenfüller. So, die sind ja quasi im Autoradio, wenn du Zeit totschlägst, so ein bisschen. Ja, kannst du dem im Radio.
Wobei bei GTA 4 gab es ja auch noch so Story-DLCs und The Ballad of Gay Tony zum Beispiel war spitzmäßig. Ja. Und da kam bei einer Szene kam von Busta Rhymes Arab Money. Das ist ein Song, den ich noch nie irgendwo anders gehört habe, aber der ist so geil und der passt so unglaublich perfekt in dieser Szene.
Wir könnten echt mal, ich würde gerne mal eine Episode nehmen, nur über Musik in Videospielen. Mir fällt nämlich gerade noch ein, die Band The Old Gods of Asgard in Alan Wake. Hm. Ich glaube, in der Fortsetzung oder in dem DLC, in dem einen, da spielen, ich glaube, dass es die Band auch nicht gab vorher, sondern dass die auch quasi dafür gegründet wurde, aber es ist ein sehr, sehr geiles Setting, die dann du stehst auf einer Bühne und musst quasi Zombie-Horden, oder es sind keine richtigen Zombies, ne? Es sind eher so Geistwesen, die musst du mit der Taschenlampe quasi von dieser Bühne aus bekämpfen, während da ein Rockkonzert gerade läuft.
Also aber ist auch sehr schön. Also keine Ahnung, bei Left 4 Dead 2 gibt es ja auch irgendwie, wo hier die Bühne, aber da kommt nichts Lizenziertes, oder?
Nee, da kommt auch nichts.
Perfekt anbieten.
Ja, wer ganz groß lizenziert ist, EA in den Rennspielen und Sportspielen und so halt, aber
das ist halt, auch was der beliebig. Philipp sagt,
so ja. Genau, das ist beliebig.
Ja. Also, wenn ich überlege damals, das war total cool, dass dann irgendwie plötzlich, was war denn das, Blur in den einen FIFA kam.
Ja,
genau, das weiß ich noch, weil das haben wir damals irgendwie bei Bekannten immer gespielt.
Ja, da war es halt immer in den Pausen, bei den Rennspielen war es so wenigstens Uzu. Während der Fahrt und jetzt hatte ich gerade noch eins, war mir jetzt noch eingefallen. Das habe ich wieder vergessen. Bei Tony Hawk war auch Musik immer sehr, sehr gut.
War es aber auch sehr prominent. Sehr aber auch da war es eher so ein, läuft halt im Hintergrund und ist geil.
Ja, genau. Aber da ist es schon auch so quasi, genau, läuft im Hintergrund, aber auch wirklich, während du aktiv spielst und nicht nur so in der Pause oder zwischendrin.
Ja,
und
ich meine, das waren ja auch Bands, die in einem gewissen.
Die ja auch genau aus diesem Genre halt kommen.
Genre und
Skater, Punk, so.
Genau. Aber um das Thema abzuschließen, ist ja.
Warum willst du das Thema
abschließen? Ist ja tatsächlich bei Alan Wake das Problem gewesen, dass sie die Musik benutzt haben. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber Alan Wake war ja über Jahre hinweg nicht mehr auf Steam, weil die Rechte für die Musik ausgelaufen waren.
Das ist doch auch das Spiel. Viele Spiele kriegen irgendwie Updates, die nichts machen, als Musik zu deaktivieren, weil die Lizenzen ausgelaufen sind. Das ist echt bitter. Also wenn du dir heute ein GTA kaufst, glaube ich, sind da andere Lieder drin oder manche nicht mehr drin, die vor x Jahren, als es rauskam, drin waren.
Das Problem haben wir jetzt, hab ich das hier schon mal erzählt? Ich glaube nicht.
Es kommt drauf an, was du gleich erzählst.
Ja, stimmt. Wir hören ja gerade, also meine Frau und ich hören gerade diesen Scrubs-Podcast, diesen Fake Doctors Real Friends.
Spoile mir nicht zu viel, ich bin hinten dran.
Nee, ich bin auch nicht aktuell. Aber okay. Wir gucken dazu auch die Serie so.
Ja, oh, super.
Halt ein bisschen versetzt. Und ja. Bei der Serie hast du genau dieses Problem auch, dass die
voll.
Dass die nur in der Version im amerikanischen iTunes Store haben die ganzen Musikrechte und andere Versionen, die bei Hulu oder sonst wo laufen. Da
sind dann irgendwelche anderen Lieder drin.
Oder rausgenommen oder irgendwas. Und das ist gerade bei Scrubs.
So an.
Und das ist halt so viel mit richtig auf die Musik abgestimmt.
Und das ist echt krass, auch vor allem, wie viele Bands die gebracht haben, die später groß geworden sind. Also die müssen echt Leute am Set gehabt haben, die da ordentlich beraten haben,
was
da
haben
reinpasst und so.
Das, super. Das thematisieren sie ja auch in diesem Podcast immer wieder. So, und da, die haben Leute berühmt gemacht mit der Serie.
Also da hört es bei mir echt irgendwann auf. So, ich verstehe, dass die Rechteinhaber irgendwie das schützen müssen, aber ich finde das so zum Kotzen.
Sowas. Ja, das nervt total.
Bei dir.
Ja.
Also so aus archivarischen Gründen,
ja, gesagt, ganz schlimm.
Ja, und wie du sagst, ne, bei, es ist doch auch zum Beispiel, hatte ich ja auch schon mehrfach erwähnt, meine Freundin hasst die Lindenstraße, wo sie die alten Lindenstraßenfolgen nachgucken und dann sagen sie mir, da kommt ganz komische Musik und was soll das? Und dann erfährst du halt, naja, irgendwie, die durften die Originalmusik nicht aufs DVD-Release draufpacken, also haben die halt irgendwas, was rechtmäßig okay war, mit draufgepackt, was halt vielleicht im Nachhinein überhaupt nicht passt oder so.
Was mich auch ultra anlutscht, und ich meine, das lutscht mich schon erst recht an, weil es Fußball ist, aber wir gucken Tagesschau über die Fire TV-App von der Tagesschau, und da, also zeitversetzt, nicht live. Und in
da
der Zeit
schwarz in dem Bereich
genau, Fußball. Genau, da nehmen sie nicht die Fußballnachrichten raus, sondern sie nehmen nur die Bilder von den Fußballnachrichten raus und kommen dann, dürfen wir das nicht irgendwie ausschreien. So.
Ey, ich fände
sonst halt weglassen.
Ey, ich fände es mega geil. Also ich weiß, da bin ich relativ allein damit, aber wie geil wäre eigentlich die Tagesschau zusammengeschnitten für dich persönlich, dass du sagst, ich interessiere mich fürs Ressort Kultur, Weltgeschehen, Sport. Dann würde ich einfach das Häkchen draußen machen und dann fein.
Ja, ich meine, du kannst ja quasi deine Informationen auch selber zusammen.
Ja, aber ich finde sozusagen, was die öffentlich-rechtlichen Outlets anbieten, finde ich gut, und ich finde ja auch so den Blick über den Tellerrand oft gut. Aber mich interessieren halt so diese Standard-Nachbesprechungen.
Also dieses Fußball-Rechte-Gekasper, das geht mir eh schon seit Jahrzehnten auf den Sack, weil ich das alles mit meinen Gebührengeldern mitfinanziere und mir das halt sowas von am Arsch vorbeigeht. Ja.
Vielleicht liege ich ja auch komplett daneben, aber ich glaube, wir sind am Ende dieses Podcasts angekommen. Und ich glaube, wir haben so noch nie kurz vor Schluss so abgedriftet. Das ist ein neuer Rekord.
Nee, wir sind noch nicht am Ende. Da muss ich dir widersprechen.
Ah, okay. Na dann.
Du wolltest uns doch erzählen, wo der Dudel sagt.
Und ich weiß auch nicht, warum sie die Fußballszenen nicht am Computer einfach nachstellen. Weißt, die haben so viele Kameras mitlaufen, das könnten die locker Motion Capture.
Also das ist auch was für unser Bingo, weil wir das garantiert schon erzählt haben. Aber wenn wir keinen Screenshot von dem Computerspiel hatten, hat der Dennis Blumenthal das in MS Paint gemalt, wie er sich vorstellt.
Wie geil, wenn das einfach zum Praktikant so, hier ist MS Paint, du hast 5 Minuten, mal das nach, was?
Nein, er könnte
das hat er wirklich gemacht, der Dennis.
Der Dennis schon, aber da für die Tagesschau können sie es ja zumindest in FIFA nachspielen oder so.
Ja, ja.
Das war absolut fantastisch.
Ja. Aber sowas gab es doch sogar schon bei irgendwelchen WMs oder EMs, wo sie nochmal irgendwelche Züge durchgezogen haben und gesagt haben, wenn ihr jetzt mal hier entlang gelaufen wäre. Also so, ne?
Ja, sie haben so ein Freeze-Frame und dann so ein Kameraschwenk und so. Ob sie es wirklich komplett virtualisiert haben, weiß ich nicht. Aber sie haben dann so, naja gut, vielleicht habe ich auch
einfach schon 10 Jahre kein Fußball mehr geguckt. Anders, wir sind uns einig, dass es technisch kein, also dass es technisch möglich wäre, ohne unendliche Aufwände zu betreiben.
Überhaupt kein, ja. Also bei dem Geld, was die für die Lizenzen zahlen, wäre das wohl lächerlich. Also. Major Allison Digby Tatum Water, wenn ihr euch erinnert, den wollte ich noch ins Spiel bringen. Der hat nämlich keinen Dudelsack dabei, aber ein anderes Erkennungsmerkmal.
Ghetto Blaster.
Eine Boombox. Ich wollte gerade sagen, so hält's über den Kopf im Regen.
Kommt aus der Bronx?
Nein, ein Schirm.
What?
Schirm, Schirm und Melone.
Aber kein Maschinengewehr in dem Schirm.
Nein. Er hat den Schirm dabei, hauptsächlich, weil er sich die Passwörter nicht merken kann. Und mit dem Schirm war er immer the only bloody fool of an Englishman, der mit dem Schirm unterwegs war und deshalb von jedem erkannt wurde. Und nie irgendwo ein Passwort oder eine Parole oder irgendwas sagen musste.
Okay, mega praktisch. Verliert er den, nimmt sie jemand anders, kann sich als er aufgeben.
Dass das natürlich nur begrenzt lange und begrenzt gut funktioniert, ist klar, aber so erzählt es das Internet.
Also, keine Ahnung, so ein typischer Fall von, wenn man nicht dringend Leute gebraucht hätte, gab es auch schon Zeiten, wo so jemand einfach als crazy ausgemustert worden
aber
wäre.
Aber jemand mit dem Namen Allison Digby Tatum Water, der hat wahrscheinlich so gute Beziehungen, dass der.
Ich will aber in den Krieg.
Einmal hat er auch einen Angriff mit Bajonetten angeführt, was wohl, ich weiß nicht, ob das wirklich da auch noch so ein Ding war, naja, dass die da mit Bajonett noch irgendwie
Ja, das macht das Kraut jetzt auch nicht fett.
Nee, aber dabei soll er eine Melone getragen haben. Und einmal, jetzt wird
Schirm, Scham, Melone und Bajonett.
Einmal soll er gefangen genommen worden sein und in einem deutschen Panzerwagen transportiert und er soll dann von hinten aus dem gepanzerten Bereich hinten durch den Seeschlitz vorne den Fahrer mit seinem Schirm ins Auge gestochen haben und ihn so außer Gefecht gesetzt.
Mhm. Ich habe jetzt gedacht, er wirft die Melone, die dann so einen eingebauten Metallring hat und...
Nee. Und ein anderes Mal soll er im Kugelhagel zu einem Kaplan quasi zur Hilfe geeilt sein, der irgendwie im Beschuss
in Deckung gegangen ist. Hat den Schirm aufgespannt und das hat die Kugeln abgewehrt.
Hat zu ihm gesagt, sorge dich nicht um die Kugeln, ich habe einen Schirm. Und dann hat er ihn unter dem Schirm in Sicherheit geführt.
Das ist mein Bodyguard.
Will always love you. Daraufhin soll ihn einer seiner Kameraden zur Seite genommen haben und gesagt haben, also das mit dem Schirm, das wird nicht gut ausgehen. Und er hat nur geantwortet, ach du meine Güte, Pat, aber was aber, wenn es regnet?
Alter, was?
Engländer halt.
Ich wollte gerade sagen, Klischee-England.
Das Leben schreibt die besten Geschichten.
Also ich, das ist tatsächlich was, das sollte man vielleicht mal den Jungs von Entbehrliches überlassen, diesen Herrn mal genauer auszuführen auf seiner Wikipedia-Seite. Der hat noch einige andere coole Sachen gemacht.
Da waren sie wieder.
Aber wie immer gilt auch bei diesen drei Herren, auch wenn sie schon gestorben sind, so amüsieren sie uns noch heute.
Ah, schön.
Geil, oder? Das wäre ein neuer Catchphrase für uns, ne? Das könnten wir jetzt eigentlich immer.
Meinst du für uns drei?
Auf den war ich sehr stolz.
Ah.
Das ist jetzt auch wirklich das Ende.
No.
Wollt ihr noch was loswerden?
Ich finde kurze Folgen total super.
Ja, hat mir gut gefallen.
Du,
Ihr wart sehr wirre heute.
Nein, das war aber einfach schön.
Ach, das ist Anfang, nicht das Ende. Das ist,
aber ihr seid wirre Sprache, spielt ihr das Intro an.
Ich lasse das alles so schön drin. Mit die Hörenden, genau das.
Dann mache
ich
jetzt aber noch ein bisschen Dudelsack vorher.
Ja.
Danke an LeeAndSonBagpipes.com, glaube ich.
Großartig. Sind das professionelle Dudelsack-Spiele, bei denen man dann Musik buchen kann?
Ich glaube ja. Also die verkaufen tatsächlich selbstgespielte Musikstücke. Aber ich glaube, dass die auch Dienstleistungen rund um den Dudelsack anbieten. So genau weiß ich ehrlich gesagt
gar nicht. Ist es dann mundgeblasen? Ist das nicht ein Qualitätsmerkmal, mundgeblasen?
Ich werde das nicht weiter kommentieren.
Das ist einfach so ein schönes Instrument.
Da könnte ich ewig zuhören.
Ich mag es aber ehrlich gesagt schon. So, was ich auch mag, danke sagen. Danke, Jürgen, für die schöne Geschichte.
Danke für die schöne Geschichte. Danke für jeden einzelnen Take. Danke, dass du uns heute wieder toll unterhalten hast.
Danke auch für die lieben Zuhörenden. Schön, dass ihr dabei wart. Ich sag mal ganz pauschal einen schönen Sommer euch und bis zum nächsten Mal.
Ich glaube, das mit der Hitze, das tut uns einfach nicht gut.
Danke, mein lieber toller Jürgen. Danke, dass du der Kraus-Jürgen bist. Danke, dass mir nichts Besseres einfällt. Danke, danke.
Und
danke.
Das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Erstaunlich, was Hitze mit Menschen anstellen kann.
Das ist echt erstaunlich.
Ja, das hätte ich niemals vorher gemacht.
Herr Doktor, Herr Doktor.
Aber wollen wir jetzt noch irgendwas Schönes sagen?
Was Schönes?
Der besagte Kollege vom Anfang hat Nachwuchs ja gekriegt und wir könnten quasi zum ersten Mal dieses Kind irgendwo featuren. So, wenn sie in 100 Jahren in der Zukunft der zukünftigen Welt zurückblickt, wann sie quasi zum ersten Mal in einem Medium genannt wurde, könnte das eben jenes sein.
Mm. Sag mir jetzt, dass du den Namen nicht weißt.
Ich weiß den Namen. Wäre das was?
Das ist sehr mutig, so einfach quasi mitten ins Kinderkriegen seinen Job zu wechseln.
Ja, also Julia, wenn du das hörst, hat es für deinen Papa entweder sich ausgezahlt oder aber du lebst in Armut.
Es gibt keinen dazwischen.
Nein, ich mache nur Spaß. Das war alles super, wir sind toll und überhaupt spitze. Und jemand, der Ach hört, hat auf dem Jobmarkt immer Chancen. Ja, vielleicht schneiden wir doch diesmal.
Ja. Also packt es auf euer LinkedIn und auf euer Xing Crossing-Profil.
Oh ja, wenn das, wenn das einer macht, das finde ich gut.
Ja, Achhörer.
Von 2017 bis heute passionierter Achhörer. Ja,
also spätestens, wenn sich jemand bei Bodychi bewirbt, ja.
Na dann.
Wenn sich irgendwann mal jemand bei mir bewirbt, also ja. Das werde ich auf jeden Fall als Pluspunkt werden.
Ja, schickt uns Screenshots von euren Profilen auf Job. Wie heißen denn die Dinger?
Job
soziale Netze.
Jobsui?
Jobsui, genau. Schickt uns Jobsui.
Ich habe heute ein sehr geiles System of a Down Cover von Jobsui auf der Ukulele gehört. Mm. Das war sehr schön.
Na dann.
Wake up!
Packt in die Show Notes.
Wake up! Ja, gute Nacht, Josh.
Gute Nacht, Josh.
Ah, gute Nacht, Josh.
Nee, er spielt uns jetzt, ist er wach.
Wake up! Muss nur rückwärts anhören.